Wir treffen uns regelmäßig zu politischen Diskussionen hier in der Alten Feuerwache, sind als Gruppe auch mittlerweile Mitglied, als Verein, als Gruppe Mitglied im Verein Bürgerzentrum Alte Feuerwache. Hier zu meiner Linken Renate Dielmann, ich sage gleich etwas Näheres zu ihr, dann zu Ingo Nentwig. Die Renate Dielmann ist promovierte Politikwissenschaftlerin. Sie hat ein umfangreiches Buch, das eine profunde Analyse sowohl der historischen Voraussetzungen der Entwicklung der Volksrepublik China enthält, als auch eine in verschiedenen Dimensionen eine Analyse der gegenwärtigen Situation und der abzusehenden Entwicklungstendenzen, ihrer Einschätzung nach abzusehenden Entwicklungstendenzen verfasst, bei VSA erschienen. Es ist hier am Büchertisch käuflich zu erwerben. Sie ist promovierte Politikwissenschaftlerin, arbeitet an der Evangelischen Fachhochschule Bochum. Sie ist Mitarbeiterin der Redaktion Gegenstandpunkt, dieser viermal jährlich erscheinenden Zeitschrift, und macht Beiträge für www.vonmarxlernen.de, von Marx Lernen in einem Wort geschrieben. Unsere Homepage steht auf dem Flyer auch drauf, gegeninformation.net. Zu meiner Rechten Ingo Nentwig, er ist promovierter Sinologe und Ethnologe, was jetzt hier nicht so von Belang ist. Er hat über Schamanismus eine Monographie geschrieben, viele Veröffentlichungen zu speziellen Themen, ganz besonders eine Eigenheit seiner Veröffentlichungen sind die sogenannten nationalen Minderheiten in der Volksrepublik China. Er ist das, was man früher in ganz anderen Kreisen als in unseren einen Old China Boy genannt hätte, jemand, der sehr viel China-Erfahrung hat und eben auch die Sprache perfekt beherrscht und sich beruflich immer wieder in China längere Zeit aufgehalten hat. Er ist im wissenschaftlichen Beirat der Bildungsgemeinschaft Salz hier in Köln und arbeitet an der Universität Zürich. Jetzt habe ich die beiden kurz vorgestellt und wollte ganz kurz was noch zum Verlauf dieser Veranstaltung sagen. Ein Dialog zu veranstalten, also man kann sagen, dass das Salz ist ja schon ein Stichwort, dass der Ingo Nentwig der Partei Die Linke, sagen wir mal, nahesteht. Es ist ein Novum bei uns, dass wir eine Dialogveranstaltung dergestalt machen, jemand von uns, jemand von einer etwas anderen politischen Richtung. Und deswegen haben wir auch neudeutsch gesprochen ein etwas anderes Format gewählt. Nämlich nicht, normalerweise ist bei uns ja so, dass der Referent sagt, man kann von Anfang an ihn sofort unterbrechen. Wir machen es so diesmal. 2x10 Minuten, und ich habe die Uhr vor mich hingelegt, dass wirklich das nicht überzogen wird. 2x10 Minuten werden die Renate und der Ingo jeweils ein Initialstatement abgeben. Und danach werden 40, maximal 50 Minuten Dialog zwischen den beiden stattfinden, nach Art einer klassischen Podiumsdiskussion. Es wird zwei Blöcke geben im Wesentlichen, sagen wir mal ganz knapp, Politik, Ökonomie, die erste Hälfte, rund 20 Minuten, dann 20 Minuten die Frage Außenpolitik, ist das ein neuer Imperialismus, was in China entsteht und so weiter. Und danach, nach einer guten Stunde also, wenn man alles zusammenrechnet, werdet ihr, die Gäste und die Leute von Gegeninformationen, die gekommen sind, in vollem Umfang die Diskussion quasi bestreiten, natürlich auch wiederum im Dialog mit den beiden Fachleuten, die hier sitzen. Und zu diesem Zwecke haben wir da drüben ein Mikrofon. Also der Vincent wird mir helfen, die Rednerliste zu führen. Das ist nicht so meine Stärke, dass da niemand übergangen wird. Nein, der Vincent, ach ja, sei nicht die beleidigte Leberwurst. Und also er wird dann praktisch euch aufrufen, wenn er namentlich kennt, mit Namen und ansonsten halt mit irgendwie wieder schon hinkriegen. Und dann würde ich euch bitten, vorzukommen und von diesem zum Saal hin zu sprechen über dieses Mikro, das hier steht. Ja, und jetzt we proudly present Dr. Renate Dielmann, Dr. Ingo Nentwig, Renate Ladies First.
Ja, das Thema des heutigen Abends war ja so formuliert, China, Kapitalismus oder Sozialismus oder auch ist China sozialistisch? Und meine Überlegungen zu diesem Thema möchte ich mal so anfangen. Der Alltag im heutigen China, der bietet eigentlich meiner Meinung nach nicht den geringsten Anlass dafür, diese Frage zu stellen. Und dafür, meine ich, muss man ihn noch gar nicht mal unbedingt persönlich erlebt haben. So viel weiß man eigentlich schon aus Presse, Funk und Fernsehen. Die Leute können sich heute in China so gut wie alles kaufen. teure Autos, modische Klamotten und so weiter. Sie müssen allerdings Geld haben, um an all diese schönen Sachen zu kommen. Das heißt aber auch, sie müssen Geld haben, um sich schon das Lebensnotwendige zu kaufen. Zu essen, zu trinken, ein Dach über dem Kopf, einen Arzt, wenn sie krank sind. Dieses Geld müssen sie sich irgendwo verdient haben. Und dafür gibt es prinzipiell, oben gesprochen, drei Möglichkeiten. Erstens, sie verdienen das Geld als einer der immer noch ungefähr 500 Millionen Bauern auf dem Land, auf einer kleinen Parzelle mit immer noch ziemlich harter Feldarbeit. Zweitens, sie suchen sich eine Arbeit und verdienen dort ihr Geld. Dabei ist klar, eine solche Arbeitsstelle findet sich nur, wenn ein Unternehmen seinen Gewinn mit ihr macht. Und entsprechend sehen die Bedingungen dieser Arbeit aus. Wer nämlich Glück hat und eine findet, darf ziemlich lange arbeiten und kriegt wenig Geld. Selbst wenn man die sogenannten Exzesse dieser Arbeitsverhältnisse, wie sie jetzt von Foxconn bekannt geworden sind, das waren 15 Stunden Arbeit am Tag, oft ohne Pause, dafür ungefähr 120 Euro im Monat, von denen der Betrieb für Wohnung und Verpflegung gleich wieder ein Drittel einbehält, so werden nämlich die schönen smarten iPhones produziert. Selbst wenn man das mal beiseite lässt, das Prinzip gilt. Und es gilt auch für die erheblich besser bezahlten Jobs. Arbeit findet als Lohnarbeit statt und das heißt, sie ist nicht das Mittel derjenigen, die arbeiten und den Reichtum ihrer Gesellschaft produzieren, sondern sie ist das Mittel derer, die mit ihrem Geld diese Arbeit kaufen und kommandieren können, um selbst reicher zu werden. Und damit bin ich auch schon bei der dritten Möglichkeit, Geld zu verdienen, angekommen. Wer nämlich dazu in der Lage ist und das entsprechende Geld hat, lässt andere für sich arbeiten. Das ist im heutigen China wie überall sonst im globalisierten Kapitalismus natürlich die schönste Einkommensquelle. Vielleicht mal abgesehen von den Banken, die auf der Basis, dass dieses System von Geldverdienen und Ausbeutung überall existiert, ihr Geschäft noch eleganter dazwischen schalten können. Aber das ist ja heute Abend mal ausnahmsweise nicht unser Thema. Also nochmal zusammengefasst, alles was man braucht, muss man kaufen. Das dazu nötige Geld muss man verdienen. Und das tut man im Normalfall darüber, dass man seine Lebenszeit und seine Arbeitskraft für die Vermehrung fremden Reichtums zur Verfügung stellt. Das ist das Prinzip des Wirtschaftens im heutigen China, kein bisschen anders als bei uns. Für die Beziehungen der Leute untereinander gilt damit, sie sind in ein Verhältnis der Konkurrenz gestellt. Jeder kommt an sein Geld nur, indem er es gegen und auf Kosten eines anderen erwirtschaftet. Das gilt für den schlichten und täglich hundertmal vollführten Akt des Kaufs, in dem der Käufer möglichst viel Ware für möglichst wenig Geld haben will und der Verkäufer umgekehrt, wie jeder weiß. Das gilt genauso für die Lohnarbeit, in der der Arbeitgeber möglichst viel Zeit und Leistung für möglichst wenig Geld haben will, der Arbeiter umgekehrt. Alle brauchen sich in dieser Art zu wirtschaften, wechselweise, um an die Dinge zu kommen, die sie zum Leben brauchen und was darüber hinausgeht. Und alle nutzen genau das, dass die anderen sie, ihre Waren, ihre Arbeitsplätze, ihre Arbeitskraft und so weiter brauchen, erpresserisch dafür aus, um möglichst viel aus ihnen herauszuholen. Dabei macht sich dann die Ausgangssituation, die jeder mitbringt in diese Konkurrenz, entweder für oder gegen ihn geltend. Wer mit Millionen anderer nur über diese komische wahre Arbeitskraft verfügt, ist da in einer schlechten Lage und findet sich mit der entsprechenden Bezahlung am Fließband wieder. Dieses allseitige gesellschaftliche Verhältnis der Konkurrenz ist in China genauso wenig wie sonst irgendwo auf der Welt einfach von Natur aus vorhanden. In China ist der Prozess, mit dem dieses Verhältnis zum gültigen gesellschaftlichen Maßstab gemacht worden ist, noch sehr präsent, dauert teilweise sogar noch an. Darauf, meine ich, sollte in der Diskussion auf alle Fälle noch einmal zurückkommen. Aber gleichgültig, ob alle Chinesen gewollt haben, dass dieses Verhältnis bei ihnen eingeführt wird, was ich nicht denke, gleichgültig auch, wie ihnen ihre frühere sozialistische Produktionsweise in Volkskommunen und Staatsbetrieben geh- oder missfallen hat, heute sind sie alle darauf festgelegt, auf diese Art und Weise die Mittel für ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Sie sind auf sich gestellt, ob sie dafür die Mittel haben oder nicht. Und sie müssen ihr Geld in Konkurrenz und damit im Gegensatz und auf Kosten anderer verdienen, ob sie das wollen oder nicht. Ja, das wären erstmal meine ganz elementaren und grundsätzlichen Argumente dafür, dass die Frage, ist China sozialistisch, eigentlich an der Wirklichkeit des heutigen China ziemlich haarscharf vorbeigeht. Diese Wirklichkeit, das ist mein Fazit aus dem bisherigen, ist ihrem ökonomischen Charakter nach so kapitalistisch wie so ziemlich überall auf der Welt. Dass die Frage bei der Betrachtung der Volksrepublik China trotzdem immer wieder aufgeworfen wird, das hat meines Erachtens nach zwei Gründe. Der erste Grund liegt darin, dass sie Chinas Führung nach wie vor kommunistisch nennt und dass sie ihr Regime über das Land nach wie vor nicht nach demokratischer Manier veranstaltet. Und dazu möchte ich jetzt mal ganz knapp zwei Thesen formulieren, die wir dann vielleicht auch noch diskutieren können. Erstens, dass die chinesische kommunistische Partei sich nicht von diesen Etiketten kommunistische Partei oder sozialistische Volksrepublik verabschiedet, das zeigt gewissermaßen rückwärts, was sie im Prinzip schon immer unter Kommunismus und Sozialismus verstanden hat. Sozialismus, das ist für sie dann, wenn sie die Partei, die Politik führt, das Volk in Wert setzt, die Produktivkräfte entwickelt und China damit wieder zu der ihm gebührenden Stellung in der Konkurrenz der Nationen führt. Von diesem Zweck aus erscheinen ihr die frühere sozialistische Planwirtschaft und ihr heutiger Sozialismus chinesischer Prägung, so nennt sie nämlich den Kapitalismus, wirklich wie bloß unterschiedliche Wege, dieses Ziel, diesen Zweck zu erreichen. Zweite These, dass sie die Einführung des Kapitalismus nicht mit einer politischen Liberalisierung verbunden hat, hat im Kern denselben Grund. Weil sie die ökonomische Modernisierung und die Öffnung Chinas zum Weltmarkt partout zum Mittel eines nationalen Aufstiegs machen will, achtet diese Partei mit aller ihr zur Verfügung stehenden Gewalt darauf, dass die Phase des Umbruchs, das Aufkommen neuer gesellschaftlicher Widersprüche durch Enteignung, die neuen Existenznöte, also all das die Härten dieses Umbruchs, von denen diese Partei durchaus ein Bewusstsein hat, dass das unterm Strich zu einem Mittel der Nation wird. Und nicht dafür, dass bloß ein paar Immobilienmakler reich werden oder die USA und Europa sich an China dumm und dämlich verdienen. So viel zu dem ersten Grund. Chinas Führung nennt sich weiterhin kommunistisch. Der zweite Grund für die Frage, ist China eigentlich immer noch sozialistisch, der liegt meiner Meinung nach gar nicht in China, sondern in der linken Bewegung hier. Wie immer sucht die Linke nämlich auch im Fall China Anhaltspunkte dafür, ob es irgendwo auf der Welt eine Kraft gibt, die ihrer hierzulande ohnmächtigen Politik und Kritik Respekt verschaffen könnte. Man kennt es aus den 70er Jahren, in denen das sozialistische China mit seinen Volkskommunen und seiner Kulturrevolution als Berufungsinstanz dafür galt, dass der Sozialismus auf der Welt machtvoll vorwärts kommt. Und zwar auch ein bisschen in Absetzung von der Sowjetunion und ihrem hässlichen Stalinismus. Immerhin war das damals die Untermalung für eine tatsächlich existierende Bewegung. Diese Bewegung, die gibt es nicht mehr. Das Bedürfnis nach einer Berufungsinstanz, das ist übrig geblieben. Und da sind die einen von China schwer enttäuscht und halten es für den geradezu schlimmsten Kapitalismus, den es jemals gegeben hat. Das halte ich genauso für ein moralisches Fehlurteil wie das der anderen Linken, die Chinas KP glatt abnehmen, dass ihr Land kein kapitalistisches Gemeinwesen ist, sondern sich noch immer auf dem Weg zu etwas Besserem, einer sozialistischen Perspektive oder wie immer man das nennt, befindet. Das gedankliche Zauberwort an dieser Stelle heißt übrigens Neoliberalismus. Verglichen nämlich mit diesem Zerrbild, das behauptet, der Staat ziehe sich in den hiesigen westlichen Nationen überall aus seinen staatlichen Funktionen zurück, überlasse sie einfach privatem Geschäft und das mache die frühere, gemütliche soziale Marktwirtschaft inzwischen zum unerträglichen Raubtierkapitalismus. Gemessen also an diesem Zerrbild nimmt man den in der Tat existenten staatlichen Dirigismus in China als Beleg dafür, dass dieser Staat dort doch irgendwie anders drauf ist. Dass das Handeln der KP in der Volksrepublik seinen Grund in dem eben angedeuteten Programm hat, also dem unbedingten nationalen Aufstiegswillen und der Etappe, die der chinesische Kapitalismus darin gerade durchläuft, diesen ganzen Grund und Zweck lässt man einfach beiseite, deutet auf den Formalismus namens staatliche Intervention als Beweis für Sozialismus, unter dem man also in Klammern auch was ziemlich Mattes versteht, und nimmt dann auch noch Chinas Weltmarktaufstieg als Ausweis dafür, dass man es hier mit einer Gegenmacht zur amerikanischen Dominanz zu tun hat. Gegen diesen vielleicht kreativen, aber ausgesprochen unsachlichen Umgang mit China möchte ich hier erstmal für ein bescheidenes Programm plädieren. Sich klar machen, was das Programm dieser Nation heute ist und auch das ihrer sozialistischen Phase war und vielleicht, wie beides zusammenpasst.
So, liebe Renate, das waren jetzt genau 13,5 Minuten. Entsprechend, lieber Ingo, für dich natürlich auch eine Zugabe von 3,5 Minuten. Kompliment, das ist nicht nötig. Kompliment, dass du es doch bündig hingekriegt hast. Ingo.
Ja, ich glaube, das ist nicht nötig. Ich lege mir hier selbst die Uhr hin.
13,5 Minuten. Ja. Du hast mehr Zeit als 10, das wollte ich sagen.
Gut. ja, also wir haben extra heute uns zwar schon getroffen, aber extra vereinbart, dass wir uns nicht vorher über die Thematik unterhalten, dass wir hier also quasi bei Null beginnen. Und da muss ich doch einleitend sagen, dass ich einfach eine völlig andere Herangehensweise und auch einen völlig anderen Hintergrund habe und muss das vielleicht auch ein bisschen erklären. Ich komme aus der maoistischen Linken Westdeutschlands. Kann man so sagen, ich bin ein Spätkammer darin. Ich bin Jahrgang 1960, also kein vernünftiger Mensch dieses Jahrgangs stieß noch dazu. Das bedeutete aber eben nicht, dass ich jemals in China ein sogenanntes sozialistisches Vaterland, worauf Renate eben vielleicht angespielt hat, gesehen hätte, denn ich komme aus einer Tradition, die China schon in den 70er Jahren, schon als ich noch ein 12, 13 Jahre alt war, scharf kritisierte. Und so bin ich 1982 nach China gegangen, einerseits mit der festen Überzeugung, in ein Land zu kommen, das im Windeseile auf dem Weg in den Kapitalismus ist, also keineswegs in ein sozialistisches Vaterland, und andererseits in ein Land zu kommen, das eine glorreiche revolutionäre Vergangenheit hat, die Pi mal Daumen in etwa bis 1970-71 ging. Dann war ich 3 Jahre am Stück in China von 1982 bis 1985 und habe unter anderem auch in dieser Zeit meine Erfahrungen, meine Meinungen stark geändert. Die Jahre 82 bis 85 waren die frühen Jahre der Reformpolitik, die in Renates Buch ja auch sehr ausführlich und faktenreich behandelt werden. Ich war sozusagen 3 Jahre am Stück in einem China, das sich von Tag zu Tag rasant veränderte. In einem Tempo, das ich also aus der deutschen Gesellschaft überhaupt nicht gewöhnt war, wo sich nie irgendetwas veränderte. Da veränderte sich ständig alles. Nur ein Beispiel, ich bin noch zur Arbeit in der Volkskommune gewesen, 2 Monate wieder zurück, an der Uni wurden die Volkskommunen abgeschafft. Nicht, weil ich dort gearbeitet habe, aber das fand ich schon sehr erstaunlich. Ne? Auf einmal waren sie weg. Ich habe dann danach immer wieder in den 90er Jahren und auch in den Nullerjahren mich insgesamt über 5 Jahre meines Lebens in China aufgehalten, studiert und gearbeitet und bin in erster Linie Ethnologe, habe mich also mit ethnologischer Feldforschung beschäftigt. Ich bin vor allen Dingen kein Wirtschaftsexperte. Aber natürlich teile ich die Auffassung, die Renate hier geäußert hat. Sie hat gesagt, wenn man sich den Alltag Chinas anguckt, dafür muss man nicht einmal dahin fahren, dann stellt sich die Frage Kapitalismus oder Sozialismus eigentlich überhaupt nicht. Und das ist richtig. Das kann man nicht anders sagen. Aber die Frage stellt sich natürlich, was ist Sozialismus? Was ist für uns Sozialismus, für mich? Wenn wir also zum Beispiel davon ausgehen, was für mich jetzt persönlich Sozialismus bedeuten würde, also nicht nur eine Privatisierung von Eigentum an Produktionsmitteln, um es mal freundlich zu sagen, sondern auch natürlich eine hohe Form der Demokratie, dann würde ich sogar noch weitergehen, China war nie sozialistisch. Von 1949 bis heute wüsste ich nicht, wann ich dann China sozialistisch nennen sollte. Wenn ich aber Sozialismus, sage ich mal, reduziere auf Eigentumsfragen, zum Beispiel auf die Frage Eigentum an Produktionsmitteln, dann weiß ich nicht, wie hoch die Staatsquote im Moment noch ist, aber wenn ich bunten Bogen einrechne, was, wie hoch ist sie etwa, weißt du das?
Ich denke mal, das sind nur um die 50%.
Um die 50%, ne? Also das habe ich auch mal so gehört, dass die Staatsquote noch so um den Faktor 50% ist. Dann ist China ein 50% Sozialismus, weil der Staat Eigentümer von 50% der Produktionsmittel ist. Wem das reicht, gut. Aber
von den Eigentumsverhältnissen hat sie gar nicht gesprochen.
Bitte?
Von den Eigentumsverhältnissen hat sie gar nicht gesprochen, sondern Lohnarbeit.
Ja, ich habe davon rede ich auch nicht. Ich rede jetzt davon, was man unter Sozialismus verstehen kann. Und meinen Satz habe ich eingeleitet damit, wenn man unter Sozialismus die Eigentumsfrage versteht. Müssen Sie schon gut zuhören, ja? Darum bitte ich dann doch. So, ich habe nur bei ihr nachgefragt, weil sie mir Ahnung hat von Wirtschaft, wie hoch die Staatsquote ist. Ich habe gesagt, wenn man das darunter versteht. Ich habe nicht gesagt, dass sie das darunter verstanden hat. Bitte genau zuhören. Was ich sage.
Also ich werte das jetzt als Moderator, als einen Zwischenruf, aber wie gesagt, ich bitte darum, dann ausführlichere Beiträge in der Diskussion.
Ja, und das mit der Lohnarbeit, Entschuldigung, in China hat es auch immer Lohnarbeit gegeben, auch in der Kulturrevolution in den 50er und 60er Jahren. Natürlich mussten die Menschen für das Geld, das sie ausgeben konnten, arbeiten. Das war in China nie anders. Die Lohnarbeit ist keine Erfindung der Reformpolitik. Der einzige Unterschied ist, dass es ein soziales Sicherungssystem gab in manchen Bereichen, Gesundheitswesen möchte ich dann erster Stelle nennen, das allerdings in einem überaus kläglichen Zustand war, das muss man dazu auch mal sagen, was vor der Reformpolitik existiert hat. Aber das ist ein anderes Thema, darauf will ich nicht hinaus. Sondern ich will auch darauf hinaus, dass Sozialismus natürlich eine historische Bewegung ist. Und für mich als Nicht-Ökonom und als nicht qualifiziert, hier besonders wissenschaftlich über ökonomische Themen zu reden, ich selbst empfinde mich als ein Marxisten in der Tradition der Dritten Internationale. Und das, was die Genossen und Genossinnen in China veranstaltet haben, seit Gründung der KP Chinas 1921, ist damit für mich ein Teil meiner historischen Tradition, in der ich stehe, ob ich will oder nicht, wenn ich mich darin empfinde. Das heißt, für mich ist die Frage der historischen Aufarbeitung dessen, was diese Genossinnen und Genossen in dieser Zeit seit Gründung der KP getan haben, ein Aufarbeiten sozusagen meiner Vorgeschichte. Und da ist es so, dass als eine politische Bewegung für mich das natürlich eine sozialistische oder eine kommunistische Bewegung war. Das Ziel und auch der Ausdruck Kommunismus ist mit der Gründung der Partei ja bereits geschaffen worden. Anders als in den europäischen oder als anders als in den meisten europäischen Ländern ist die Kommunistische Partei Chinas als Kommunistische Partei gegründet worden und nicht als Abspaltung aus der jeweiligen zweiten Internationale Partei Sozialistischen hervorgegangen. Die hat es in China nur ganz marginal und völlig unabhängig davon gegeben. Und da möchte ich eigentlich nur hinweisen auf die Besonderheiten dieser Geschichte, nämlich auf vier Singularitäten, die zu dieser Besonderheit des heutigen China geführt haben. Ich bin also heute Abend nicht derjenige hier, der ein sozialistisches China verteidigt. Haben Sie schon gemerkt, also wir werden vielleicht kontrovers diskutieren, aber nicht so kontrovers, weil es war eh nie meine Überzeugung. Insofern habe ich auch nicht nötig, das zu verteidigen. Aber zur Geschichte. Singularität Nummer 1, die Befreiung. So wird das in China heute genannt, also die Gründung der Volksrepublik China durch die Kommunistische Partei. Historische Singularität sage ich deswegen, weil es eben mit anderen ähnlichen Ereignissen in anderen Ländern kaum vergleichbar ist. Dass eine kommunistische Partei in einem Land innerhalb weniger Jahrzehnte, 1921 bis 1949, von 50 Gründungsmitgliedern zu, ich weiß nicht, wie viele Millionen es schon bei der Befreiung waren, gegen den Druck der Komintern, unter heftiger Missachtung der Anweisungen Stalin, unter Rezeption eines durch stalinische Interpretation verformten Marxismus, der dann auch noch dazu über Zweit- und Drittsprachen ins Chinesische übersetzt wurde, es geschafft hat, in Krieg und Bürgerkrieg dieses Land zu befreien, ist historisch einzigartig und dabei die Unterstützung von 99% der chinesischen Bevölkerung zum Zeitpunkt der Befreiung zu erhalten, die Gesellschaft umzuwälzen in einem Ausmaß, wie es 2000 Jahre vorher nie passiert ist, durch vor allen Dingen die Bodenreform und die Befreiung der Frau. Das heißt, eine Veränderung tatsächlich in der chinesischen Gesellschaft bewirkt hat, die größer war als alle Veränderungen der chinesischen Gesellschaft in den 2000 Jahren Geschichte zuvor. Das ist doch zumindest eine einzigartige und da würde ich schon sagen singuläre historische Leistung. Zweite Singularität, der große Sprung. Der große Sprung war eine politische Kampagne zur beschleunigten Industrialisierung Chinas, ganz simplifiziert, wenn Sie sich nicht so auskennen in der chinesischen Geschichte. Es wurden sehr viele landwirtschaftliche Arbeitskräfte abgezogen zum Bau von Industrien, ländlichen Industrien, die in der Landwirtschaft fehlten und es wurden auch dort eine Menge Fehler gemacht. Hinzu kamen ein paar andere Kleinigkeiten, Naturkatastrophen und so. Das Ganze hat zur größten Hungersnot in der Menschheitsgeschichte geführt, mit mindestens minimal gerechnet 15 Millionen Toten, vermutlich waren es eher über 20 Millionen Toten in den Jahren 1959-60. Drittens, die Kulturrevolution, dritte Singularität, einzigartig in der Geschichte der realsozialistischen Staaten, eine kommunistische Partei an der Macht, der Parteichef zerschlägt die eigene Partei als Parteichef, die hat dann zur Jahreswende 66-67 nicht mehr bestanden, jagt sozusagen seine eigenen altgedienten Funktionäre durchs Land als Verbrecher und wie Verbrecher und stürzt das ganze Land in ein gigantisches Chaos. Ich will jetzt auch aus Zeitgründen nicht auf die Details eingehen, auch das völlig einzigartig. Und als letzte Singularität im Prinzip das Lehrstück, wie Renate ihr Buch nennt, das sie hier beschreibt, dass nämlich nach dem Ende dieser historischen Bewegung in wenigen Jahrzehnten eine nachholende Entwicklung zum Kapitalismus natürlich stattfindet, die übrigens aufbaut auf den Errungenschaften, unter anderem auch des großen Sprungs mit seinen vielen Opfern. Ich zitiere Renate, die hier so schön in ihrem Buch schreibt, die Voraussetzungen, auf die China heute bei seiner Karriere als kapitalistisch erfolgreiches Staatswesen zurückgreifen kann, verdankt es niemand anderem als dem Kommunisten Mao Zedong. Sehr richtig. Das wird heute gerne vergessen bei der kapitalistischen Euphorie von bürgerlichen Kritikern Chinas, dass nämlich diese rasante Entwicklung, die unter anderem dazu geführt hat, dass innerhalb von etwa 10 Jahren über 200 Millionen Menschen aus bitterster Armut in ein halbwegs menschenwürdiges Leben angehoben wurden in ihrem Lebensstandard, das alles fußt unter anderem auch darauf. So, und damit abschließend fällt es mir ein wenig schwer, einzustimmen in ein China-Bashing. Also ich werfe das Renate nicht vor. Ihr Buch ist sicherlich alles andere, aber Sie alle kennen das in der Öffentlichkeit hier. Jeder Furz, der in China gelassen wird, ist eine Giftgaswolke in unseren Medien. China-Bashing ist einfach Mode. Und ich sage Ihnen ganz offen, ich habe so lange in dem Land gelebt, bin mit ihm so verbunden, ich liebe dieses Land und ich finde es ganz wunderbar und ich bin selbst auch stolz auf seine Leistungen, auf die Errungenschaften, die es erreicht hat, auch als kapitalistisches Land. Und für die sozialistische Revolution war es noch nicht reif, die wird dann schon noch kommen. So in etwa kurz zusammengefasst meine Haltung. So, habe ich jetzt die 13 Minuten noch übertroffen?
Ja, natürlich hast du es übertroffen und ich kann nur sagen, was die Erwartung eines Sozialismus angeht, das durfte ich jetzt als Moderator eigentlich nicht sagen, aber ich sage mal dein Wort in des Weltgeists Ohr. Ja. Ich habe ja anfangs gesagt, dass ich von der Gruppe gegen Information bin. So viel Parteilichkeit sei mir vielleicht zugestanden.
Ja.
Also, jetzt wünsche ich mir für den Diskurs, der stattfinden wird, 40, wie gesagt, maximal 50 Minuten, wünsche ich mir etwas, was ich jetzt mal ad hoc nennen möchte, in Anspielung auf die Ping-Pong-Diplomatie, einen Ping-Pong-Diskurs, sprich möglichst relativ knapper Schlagabtausch von Argumenten, bei dem ich möglichst mich ganz zurückhalten kann und so gut wie nicht intervenieren muss. Das würde ich mir sehr wünschen. Also jetzt erstmal 20 Minuten Staat und Politik der KP Chinas, sind ja weitgehend konkurrent, Staat und die kommunistische Elite in China einerseits, Staat und Ökonomie und natürlich auch, was das für, was wir in deinem Initialstatement schon sehr betont hast, was das für die Bevölkerung, für die ganz normalen Leute so bedeutet, was Staat und die ökonomischen neuen Strukturen mit ihnen so anstellen. Also, Renate, fang mit irgendwas an.
Okay, also einerseits finde ich das jetzt gar nicht so, so einfach, denn man hat ja bemerkt, und das finde ich natürlich andererseits begrüßenswert, dass wir uns in einem Haupturteil über dieses Land durchaus einig sind. Ne? Also dass das heutige China sowas wie eine kapitalistische Ökonomie kennzeichnet, dass es geführt wird von einer nichtsdestotrotz sich kommunistisch nennenden Partei, die damit ein nationales Aufstiegsprogramm verbindet. Das habe ich jetzt mal so rausgehört. Das wären quasi Sachen, in denen wir uns einig sind. Komme ich einerseits sozusagen ein bisschen wie von selbst auf die Phase davor, auf den Sozialismus und denke, dass ich, also ohne jetzt zu sagen, dass es bei der Beurteilung des modernen China gar keine Differenzen mehr gibt, komme aber vielleicht später drauf, aber jetzt vielleicht erstmal auch noch auf die Vergangenheit zurück. Das Urteil, China war eben nicht reif für den Sozialismus und deswegen ist es, sollte der Sozialismus in China quasi sowas wie einen unbefangenen zweiten Anlauf nehmen. Da möchte ich eigentlich an dieser Stelle einsteigen. Es ist ja eigentlich eine zentrale These in meinem Buch, dass der Sozialismus, den die Chinesen aufgezogen haben, von Anfang an einer gewesen ist, in dem sowohl eine sozialistische Planwirtschaft wie auch die Organisation eines politischen, sozialistischen Basisprozesses, nenne ich das mal, im Dienst daran gestanden haben, dass sich hier ein Staat und eine, vor allem natürlich seine kommunistische Partei, damit aufmachen wollte, einen Aufbruch dieses neuen China in der damals natürlich ein bisschen anders aussehenden Welt hinkriegen wollte. Also mit anderen Worten, dass eine in die Pflicht nehmen der, dessen, was man ökonomisch organisiert hat für sein Volk und ein, auch ein in Pflicht nehmen dieses Volks mit all seinen politischen Einstellungen für ein Programm, was die Partei genannt hat, den Aufbau einer neuen sozialistischen Macht, die sich in der Konkurrenz der Staaten, damals hauptmäßig zunächst mal in der Konkurrenz der sozialistischen Bruderländer, machtvoll bemerkbar macht. Ja, und die Verbindung dieser nationalen Indienstnahme zusammen mit einer sozialistischen Planwirtschaft, die meiner Meinung nach alles andere gewesen ist als eine wirkliche Kritik am Kapitalismus und und dem Aufbau eines Staatsprogramms, das auch alles andere gewesen ist als die Kritik an dem, was eine bürgerliche Staatsgewalt ist, sondern die im Grunde genommen deren Ideale, nämlich einen wirklich im Dienst an seinem Volk sich begreifenden Staat und im Aufbau eines Volks, das dafür auch in den entsprechenden Zustand versetzt wird, erstens materiell, zweitens aber auch mobilisiert. Dieses Programm, das möchte ich erstmal als einen wirklich fehlerhaften, einen vom Standpunkt eines Sozialismus als einen großen historischen Fehler kritisieren. Und nicht einfach sagen, ja, dieses Programm, für das war damals die Zeit eigentlich nicht so richtig reif und deswegen sollte man es sozusagen geistig erstmal ad acta legen und dann eventuell sogar darauf hoffen, dass es irgendwie nochmal fröhliche Urstände feiert. Also ich möchte schon sagen, dieses Programm, das war für sich einfach scheiße und von dem möchte ich auch gar nicht, dass dieses Programm nochmal irgendwie versucht wird. Ja, so viel erstmal dazu. Wir sollen uns ja immer.
Ne? Ja. Ich glaube, das hat nicht ganz gemeint.
Ja, aber also, das habe ich natürlich so nicht ganz gemeint, sondern dass die Geschichte sich nicht wiederholt oder wenn dann nur als Farce, das wissen wir ja aus berufenem Munde. Nein, in der zentralen These, denke ich, bin ich sogar auch mit dir einer Meinung. In der Tat war das Programm der Kommunisten in China nach Gründung der Volksrepublik oder bereits vor Gründung der Volksrepublik, war das Programm natürlich, dass China zu einer unabhängigen, starken Nation zu machen. Das liegt unter anderem daran, dass nationale Befreiung und soziale Befreiung aus historischen Gründen in China zu diesem Zeitpunkt zusammenfielen. Insofern, wo wir unsere Meinung dann auseinandergeht, ist in der Tat, dass du einfach, aus meiner Sicht, es dir sehr leicht machst, wenn du sagst, das war eben Fehler, das war fehlerhaft. Ich würde sagen, nein, es war historisch zwingend, es war historisch notwendig. Ich bin nun kein begeisterter Anhänger nationaler Befreiung oder nationaler Sentimente. Aber wenn man sich die Geschichte Chinas als Opfer des Kolonialismus und Imperialismus anguckt, wenn man sich die Situation Chinas vor 1949 anguckt, gerade den Angriffskrieg des japanischen Imperialismus hinter sich gehabt haben, ich will jetzt gar nicht Ihnen noch mit Opiumkriegen und so weiter kommen, also diese ganze Geschichte sich anguckt und dann das völlige Scheitern, auch unter den konkreten historischen Bedingungen notwendige, völlige Scheitern der Republik, die sozusagen sonst zuständig gewesen wäre für den normalen Kapitalismus, ist völlig gescheitert in der Republik, dann war es geradezu selbstverständlich und ich sehe überhaupt nicht die geringste historische Alternative dafür, dass die kommunistische Partei, die auch noch groß geworden war, sozusagen unter den Fittichen stalinischer Ideologiebildung, dass eine kommunistische Partei, die 49 in China die Macht errang, irgendetwas anders machen konnte als ein Programm, China soll wieder eine große, starke, vor allen Dingen unabhängige Macht werden. Und genau das haben sie getan. Und aus meiner Sicht ist das auch völlig richtig gewesen. Sie haben sich dem Druck der Sowjetunion entzogen. Mao war, wie Sie vielleicht wissen, kein Freund der Russen und auch nur oberflächlich und äußerlich ein Freund Stalins. Das Bündnis, das Zwangsbündnis, wenn man so will, von 1949 bis so Ende der 50er Jahre, wo es dann schon sehr bröselte, war nicht nach dem Willen und nach dem Tod, nach dem Willen der Chinesen und nach dem Tod Stalins war völlig klar, dass man das abstreifen würde. Und für eine sozusagen nachholende kapitalistische Entwicklung, die China ja nicht gehabt hatte, also nur ganz, ganz marginal gehabt hatte, für eine nachholende kapitalistische Entwicklung ist die Herausbildung der Nation das adäquate Programm. Ich glaube, dem würdest sogar du zustimmen, und die Stärkung der Nation. Also weiß ich gar nicht, was hier der historische Fehler sein soll. Es ist historisch völlig korrekt, dass da, wo der Kapitalismus nachgeholt wird, wo akkumuliert wird, ursprüngliche Akkumulation, wo die Infrastruktur aufgebaut wird, wo all das getan wird, dass dazu natürlich die Stärkung der Nation gehört. Ein nationales Programm sollte eigentlich, denke ich, für Marxisten selbstverständlich sein. Und insofern, nur nochmal, um darauf zurückzukommen, das meinte ich natürlich nicht, dass ich das nochmal wiederholen sollte, kann es auch gar nicht, weil jetzt ganz andere Voraussetzungen sind. Jetzt ist China groß, stark und unabhängig. Jetzt kann weder Russland noch die USA China-Vorschriften machen. Sie haben also das, was sie wollten, erreicht. Sie sind jetzt, wenn man so will, eine kapitalistische Nation unter vielen, allerdings eine relativ große und starke. Nicht? Und das scheint offenbar die anderen kapitalistischen Nationen oder viele andere, vor allen Dingen im Westen, besonders zu ärgern. Was ich jetzt nun wieder gar nicht verstehe. Ja, weil das müssten die ja eigentlich toll finden. Sagen Sie bloß. Das war auch ironisch gemeint von mir. Ja, das war ironisch gemeint von mir.
So, das war jetzt ein Hauch von historischem Materialismus, die Notwendigkeit der Aufeinanderfolgen von historischen Etappen, die eingehalten werden muss. Renate, ich denke, das siehst du anders.
Also ich sehe eigentlich das Problem bei diesem Gedanken darin, dass man aus dem, was ja zweifellos so passiert ist, ne? Und du hast ja nochmal darauf hingewiesen, die chinesischen Kommunisten mussten selbstverständlich ihr Land erstmal von den auswärtigen Imperialisten befreien, um selber dann das machen zu können, was sie wollten. Und ein Mittel in diesem Kampf war übrigens tatsächlich auch die Mobilisierung des bereits vorhandenen nationalen Bewusstseins ihres Volks. Das war ja der Grund für die erste Singularität, die du vorhin angesprochen hast. Die Mao konnte zum Zeitpunkt der Ausrufung der Volksrepublik tatsächlich auf den übergroßen Teil seines Volks zustimmend verweisen. Und diese Zustimmung hat sich einerseits aus den Sozialreformen gespeist, die die Kommunisten überall, wo sie befreite Gebiete hatten, gleich ins Werk gesetzt haben. Sie hat sich aber sehr massiv auch aus dem Argument gespeist, die Kommunisten sind wirklich die einzig nationale Kraft, die dieses Land den Japanern und ihren perfiden Plänen entreißt gerade.
Und dann auch den Amerikanern.
Und dann auch den Amerikanern.
Ja.
So, also in diesem Sinn hat Mao, könnte man erst mal sagen, das nationale Moment seines Volks durchaus benutzt. Er hat es aber auch, das ist dann eigentlich gar nicht mehr davon zu trennen, er hat aber selber auf demselben Standpunkt gestanden. Ne? Soweit waren wir uns ja auch einig. Jetzt ist nur die Frage, du sagst, ja, und das musste man in dieser Situation eigentlich auch. Denn das war dann eigentlich die rückwärtige Schlussfolgerung. Das ist überhaupt eigentlich der einzige Weg. Ja, wann ist es der einzige Weg, wenn man auf dem Standpunkt steht, dass das Herausbilden einer bürgerlichen Nation und das Durchlaufen von sowas wie einer kapitalistischen Phase, das Notwendige auf dem Weg zum Sozialismus sind. Ne? Also das halte ich aber in gewisser Weise schon für ein bisschen sozusagen zirkelhaftes Argument. Ja, wenn man auf dem Standpunkt steht, dann muss man all das machen. Und ich wollte ja vorher gerade sagen, dieser Standpunkt selber, der ist aber okay, das vergleiche ich jetzt tatsächlich mal mit dem Namen, den man sich gegeben hat, nämlich das verglichen mit dem Programm einer kommunistischen Partei, halte ich das eigentlich für einen Fehler. Denn wo soll jetzt bei einer kommunistischen Partei, die sich auf die Fahnen schreibt, dass der Grund der Schädigung, die sie feststellt, natürlich seinen Ursprung in den Eigentumsverhältnissen hat. In diesem Fall in China darin, dass es eine grundbesitzende Klasse gab, die massiv ihre Pächter und die sonstigen Bauern ausgebeutet hat und dass es eine schmale kapitalistische Unternehmerschaft gab, weitgehend sogar ausländischer Herkunft, die ihre proletarischen Lohnarbeiter entsprechend ausgebeutet hat. Wie soll man eigentlich aus der Feststellung dieses Zustands so einfach so ohne weiteres darauf kommen, dass das zusammenfällt mit der Frage der nationalen erstens Befreiung, dann aber auch dem Forttreiben einer Stärkung einer chinesischen Nation. Dazwischen muss man meiner Meinung nach sowas wie einen falschen Übergang gemacht haben. So, das wollte ich erstmal.
Ja. Ja, und ich sage vielleicht ein bisschen mehr jetzt zur Gegenwart. Es ist klar, liegt in der Natur der Sache, dass die Entstehung der gegenwärtigen Situation sich lohnt, kontrovers zu diskutieren. Aber vielleicht jetzt, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit für den ersten Block. Ich würde mal sagen, jetzt doch mal ganz konkret, wie ist das gegenwärtige China unter diesen Fragestellungen zu beurteilen?
Wobei das gegenwärtige China natürlich auf der Grundlage dieses geschichtlichen aufbaut. Und das ist bei Renate im Buch ja auch ganz wunderbar dargestellt. Insofern, ich weiß nicht, du hast gesagt eben in deinem Beitrag verglichen mit dem Programm einer kommunistischen Partei. Ich weiß nicht, wie viele Programme von kommunistischen Parteien du gelesen hast, vor allen Dingen aus den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts. Aber ich empfehle mal die Lektüre von kommunistischen Parteiprogrammen aus den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts, zum Beispiel der KPD. Und was du da findest, das Programm der Kommunistischen Partei Chinas war in dieser Zeit noch gemäßigt nationalistisch im Vergleich mit dem der KPD. Nur mal, um jetzt ein entwickeltes Land zu nehmen, nämlich Deutschland, was in der Zeit mit dem Faschismus.
Wir hatten ja in den 20er sogar das Nationalbolschewiken, erst Nikisch und so.
Ja, aber ich rede durchaus von dem Nationalismus der KPD. Nicht? Ja, also einer der großen, Nikisch war glaube ich nicht in der KPD.
Nein, der ist ja auch eine Abspaltung dann.
Aber, nicht? Und da kam also auch Sätze vor, wie das Deutschland wieder den Deutschen gehört und all solche Dinge, nicht? Gesungen im Roter Wedding marschiert, nicht?
Stimme ich ungenommen zu, ne? Macht es aber eigentlich nicht besser, wenn man feststellt, dass die meisten real existierenden kommunistischen Parteien, sagen wir von mir aus sogar alle, diesen Fehler machen.
Ja, es geht doch darum, wenn ich eine historische Bewegung beurteile, dann muss ich doch den historischen Zusammenhang sehen. Wo sollten denn bitte schön die chinesischen Kommunisten andere Ideen herkommen? Nochmal zur Rekapitulation. Sie haben den Marxismus-Leninismus durch Übersetzungen aus dem Japanischen, die Übersetzungen aus dem Russischen waren, die Übersetzungen aus dem Deutschen waren, beziehungsweise zum Teil auch nicht, eben, sondern dann direkt aus dem Russischen kennengelernt. Und zwar in der Auswahl, die in der von Stalin beherrschten Sowjetunion üblich war. Das war die Herangehensweise, die überhaupt da war. Und dann haben sie die Parteiprogramme und kurzen Lehrgänge der Geschichte der Kommunistischen Partei Bolschewiki bekommen. Das war das, was die gelesen haben. Wie um Himmels Willen hätten die zu diesem Zeitpunkt, und dann kam, um 49 nochmal zu erwähnen, der Zweite Weltkrieg ging fließend über in den Kalten Krieg. Es gab Lagerbildung und es gab ein erhebliches Angriffspotenzial von Seiten der USA, einen Rollback zu machen in China. Das heißt, starke Nationen, Landesverteidigung war das A und O. Hätten die irgendwelche wüsten Experimente gemacht, wären die weggeputzt gewesen. Da wären die spätestens am Rande des Koreakriegs mit eingesackt worden. Das heißt, Stärkung der Nationen, Aufbau einer starken Armee etc. pp. War aus meiner Sicht das einzige historisch denkbare Programm, das überhaupt zu irgendeinem sinnvollen Erfolg, übrigens auch zu einer Verbesserung der Lebenssituation der Massen gegenüber dem, was sie in den 20er, 30er und 40er Jahren gehabt hatten, überhaupt sein konnte. Insofern bin ich da ein Anhänger tatsächlich der historischen Notwendigkeit.
Ja, wobei die ja nicht identisch ist mit der Übernahme von Texten, die aus der Produktion der stalinischen Dritten Internationale stammen.
Nein, das kommt zusammen.
Das sei praktisch identisch.
Nein, das ist nicht identisch, aber es kommen...
Entwicklungsmodell, das andere ist Ideologieproduktion.
Ja, aber es kommen eben verschiedene Elemente zusammen. Und die Diskussion unter Kommunisten, die es in der Weimarer Republik zum Beispiel gab, oder zur Zeit der Weimarer Republik in Europa gab, wo es linkskommunistische Abspaltung gab, wo es all das gab, das gab es doch in China nicht. Es war für die völlig frisch und es kam in der Form, die auch schon extrem national oder nationalistisch verbrämt ist, der stalinschen Auswahl. Woher hätten Sie das denn nehmen sollen? Sich selbst aus den Fingern saugen?
Sie hätten ja einfach zum Beispiel den Stalinismus, kritisieren können und an Ihrer eigenen Behandlung durch Stalin. Ne? Hätten Sie ja übrigens den feststellen können, zu welcher Sorte berechnender Unterstützung von Ihren eigenen Feinden das eigentlich führt, wenn sich ein kommunistischer Staat in dem Sinn auf den Standpunkt seiner nationalen Interessen stellt. Das haben die Sowjets ja in dem Fall gerade an China zum ersten Mal praktiziert.
Ja.
Und da ist es dann natürlich eigentlich mau, wenn man sagt, naja, wenn Sie schon diesen mit so einer Art behandelt werden, dann können Sie natürlich nur auf dieselbe Retourkutsche zum Beispiel so ungefähr zurückverfallen. Mhm. Nee, Sie hätten natürlich mal drüber nachdenken können, dass das schon jetzt ein Übergang der jungen Sowjetunion gewesen ist, den man besser nicht macht als Kommunist und als ihn dann auf Ihre Art genauso aufzuziehen und das waren ja die nächsten Sachen im großen Sprung, ganz potenziert den Sowjets zurückzugeben. Wir sind die Ersten, die in den Kommunismus springen und dafür lassen wir jetzt mal ein Volk hier in den Volkskommunen da rumtanzen und sein Bestes probieren.
Okay. Also mit ungutem Gefühl stelle ich noch mit an, die Wortmeldung eines Genossen hinten, ich nehmt es mir bitte nicht alle übel, aber ich ziehe das Konzept jetzt einfach mal durch. Ich möchte zuspitzen zwei Fragen an euch beide. Die Stelle, die ich als die härteste Provokation in deinem Buch empfunden habe, die kommt relativ gegen Ende, soweit ich mich erinnere. Du sagst zuerst, man hat eben, du beschreibst genau und analysierst, was da passierte. Man hat kapitalistische Produktionsmethoden nach dem erklärten Willen der Partei erstmal eingeführt. Den Tiger reiten war ja eine Formel, ich glaube, von Deng Xiaoping. Da schreibst du sarkastisch gegen Ende deines Buchs mal irgendwann von wegen kapitalistische Methoden und den Tiger reiten. Und also die Bitte, vielleicht diese zugespitzte Pointe, diese polemisch im Ton, aber hart in der Sache, das vielleicht zu erläutern. Und ich, Ingo, würde ich bitten, auch genauso wie Renate, euch beide, das will ich kurz, damit wir dann durchziehen, diesen Block Außenpolitik, Imperialismus, zu sagen, was siehst du an noch sozialistischen Elementen im heutigen China? Dass die Renate praktisch gar nichts Sozialistisches mehr drin sieht, ist ja evident. Mhm. Ich habe ihr Buch auch ganz gelesen, also das ist ganz klar, da bleibt zuständig kein guter sozialistischer Faden mehr an China. Was siehst du vielleicht möglicherweise doch noch an sozialistischen Elementen im heutigen China und was gibt dir jetzt mal, ich denke, du wirst jetzt auch auf historische Gesetzmäßigkeiten dich berufen. Was gibt dir Anlass zu der Hoffnung, dass vielleicht in einem zweiten, anders gearteten Anlauf doch noch Sozialismus kommen könnte in China? Ich meinte es nicht nur ironisch. Dein Wort in das Ohr, den Weltgeist, meinte ich natürlich ironisch, aber ich kann nur sagen, ich hoffe, du hast recht, dass da doch ein zweiter, echter Anlauf gemacht wird. Eher als hierzulande vielleicht wirklich, ich weiß es nicht. Also, Renate?
Ja, also diese Formulierung, den Tiger reiten, das hat ja gezeigt, dass die kommunistische Partei bei der Einführung dieser kapitalistischen Produktionsmethoden, vor allem aber bei dem Programm Öffnung zum Weltmarkt, dass sie sich bewusst war, dass sie da ein ziemliches Risiko eingeht. Und sie hat sich sozusagen dafür in die Pflicht genommen, dass sie als Partei darauf aufpassen muss, dass ihr die ganze Sache nicht aus der Hand gleitet und eine Eigendynamik gewinnt. Das macht ja auch genau für sie das Argument dafür aus, warum sie da auf gar keinen Fall politisch die Zügel aus der Hand geben kann, sondern mit ihrem Interventionismus gerade in dieser Umbruchsphase darauf aufpasst, dass das Ganze zum Nutzen für die Nation verläuft. So, und dazu ist natürlich zu sagen, ich glaube, diese Bemerkung, die steht irgendwo am Ende, wo über die jetzt ausgebrochene Finanzkrise, wo davon die Rede ist. Es ist natürlich klar, wenn man ein solches Programm, die Produktion von abstraktem Reichtum, von Geld, die soll sowas wie die neue und viel genialere Methode als die alte planwirtschaftliche Art sein, dafür, dass Chinas Ökonomie vorwärts kommt, seine Produktivkräfte beschleunigt wachsen und das Land eine entsprechende Stellung in der Staatenkonkurrenz hinkriegt. Wenn man das einführt, dann etabliert man damit einen gesellschaftlichen Maßstab, nämlich alles in dieser Gesellschaft hat sich jetzt auch zu messen daran, ob es der abstrakten Reichtumsproduktion dient. Und das hat diese Partei sozusagen schrittweise erfahren, dass wir das durchaus nicht einfach als Mittel, das sie je nachdem, wie sie es gerade einsetzen will, so ungefähr zur Verfügung steht, sondern dass das ein Maßstab ist, der durchaus seine eigene Logik besitzt und nach dem sie sich richten muss. Sie hat es erfahren bei dem Programm, sie muss ihre ganzen großen Staatsbetriebe, auf die sie sehr stolz gewesen ist und die sie auf gar keinen Fall unter diesem neuen Programm sozusagen opfern wollte, dass diese ganzen Staatsbetriebe plötzlich einem Vergleich ausgesetzt waren, vor dem sie sehr matt ausgesehen haben. Und dass sie diese Staatsbetriebe deswegen durch die Bank erstens ja, mit neuer Technologie ausstatten musste, dass sie da eine ganze Menge an Entlassungen hinnehmen musste, die ihr aus sozialpolitischen Gründen gar nicht ohne weiteres in Kram gepasst haben. Und sie hat es gemerkt, jetzt natürlich in ganz besonderer Art und Weise daran, dass sie inzwischen von den außenwirtschaftlichen Exporten und den immer nachströmenden Kapitalinvestitionen gewissermaßen abhängig geworden ist. Sie hat sich da auf ein Programm eingelassen, das, wenn es aus ganz anderen Gründen, mit denen sie vielleicht gar nichts zu tun hat, eine Finanzkrise, die in den USA ausbricht, plötzlich zu einem Rückgang von Exporten führt, dass dann bei ihr in 0, gar nichts mal 8 Millionen Leute arbeitslos werden. So, da hat sich natürlich gewissermaßen der Pferdefuß dieses Setzen auf den Kapitalismus für sie gezeigt, ohne dass sie das in dem Willen, diesen Weg partout zu dem Erfolgsweg weiterzumachen, irgendwie erschüttert hat. Aber das ist eigentlich der Punkt, an dem quasi dieses Urteil da gefallen ist. Mhm.
Also, wenn kurz auf Renate eingehen, wenn Tigerreiten heißt, in dieser Metapher, dass man den Tiger, den Kapitalismus reiten kann, ohne die Farbe zu wechseln, dann denke ich, also die Farbe zu wechseln von Rot nach Schwarz im chinesischen Kontext jetzt, dann denke ich, sofern wir Marxisten sind, ist allen klar, dass das natürlich nicht funktionieren wird, nicht? Völlig klar. Ich denke auch nicht, dass sie sich auf ein Programm eingelassen hat, sondern die Partei hat dieses Programm ganz bewusst beschritten. Sie hat sich da nicht zögernd darauf eingelassen oder mit sich selbst hadern, sondern sie hat es bewusst beschritten. Wenn auf dem Tiger reiten aber heißt, wir können den Kapitalismus als Tiger reiten und damit trotzdem dafür sorgen, dass China eine starke Nation wird, dann könnte die Logik dieser Metapher unter Umständen aufgehen. Sie ist momentan aufgegangen, aber natürlich ist China wie andere kapitalistische Staaten auch betroffen von der Krisenhaftigkeit des Kapitalismus weltweit. Das heißt, Krisen schlagen dorthin durch, im Moment noch relativ schwach, jetzt aufgefangen hier auch durch ein Investitionsprogramm der Regierung anlässlich der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise. Aber das wird natürlich nicht immer so bleiben und das ist auch der chinesischen Staats- und Parteiführung völlig klar. Man darf aber auch nicht vergessen, da möchte ich doch noch einmal kurz einen historischen Hintergrund was sagen, wie in der chinesischen Staats- und Parteiführung gedacht wird. Zum Beispiel war eine Zeit lang, als in Taiwan noch die Demokratische Fortschrittspartei regierte, die also auf eine Abspaltung, auch formale Art von China hinarbeitete, in inneren Kreisen in China in der Diskussion, wann kommt der Zeitpunkt, wo wir da militärisch einschreiten müssen. Denn China selbst hatte ja das Diktum gesetzt, wenn Taiwan sich für unabhängig erklärt, dann werden militärische Maßnahmen folgen. Und da sind also, das ist durch Protokolle aus dem ZK oder aus dem Politbüro genauer gesagt, bekannt geworden. Da ist mal locker diskutiert worden, dass man natürlich dann einen Krieg führt, einen Seekrieg, Blockade etc., dass man das durchzieht und dass China sozusagen für möglicherweise 20, 30 Jahre von der Weltwirtschaft isoliert wird, dass man in der Wirtschaftsentwicklung zurückgeworfen wird etc. pp. Und es war die überwältigende Mehrheit der Meinung der Mitglieder des Politbüros, dass man das in Kauf nimmt. Das ist schon okay. Das machen wir trotzdem, weil hier geht es um die nationale Einheit. Und was sind 20, 30 Jahre? Wir denken in Zeitraum von 200, 300 Jahren. Also nur mal, um Ihnen klarzumachen, wie dort gedacht wird. Noch, ob das realisierbar dann wäre oder realisiert worden wäre, wer weiß es. Gut, aber auf deine Frage, Ulrich, einzugehen, wo sehe ich noch sozialistische Momente in China? Das kann ich recht einfach beantworten, weil es sind ja nicht so viele. Ich verfolge sehr intensiv Diskussionen von Bloggern auf chinesischen Websites und auch von parteiinternen Diskussionen, von Parteioppositionellen. Es gibt in China linke Oppositionelle in der kommunistischen Partei und auch außerhalb, die eine rege Diskussionskultur haben, die Papiere zirkulieren und per E-Mails, anonyme E-Mails mit gefälschten Absendern rumschicken. Wenn man mal in so einem Verteiler drin ist, ist das ganz spannend, dann kriegt man allein zugeschickt. Da sind auch bestimmte wiederkehrende Begriffe, die sonst rausgefiltert worden würden, durch andere ersetzt. Da braucht man dann nur durch Suchen und Ersetzen bei einem Word-Dokument zum Beispiel. Man weiß dann, das bedeutet das und das. Da lässt man 10-mal Suchen und Ersetzen drüber laufen und man hat das Dokument wieder im Originalzustand. Und da kann ich nur sagen, das ist ganz interessant. Es gibt in China Menschen mit sozialistischer bzw. kommunistischer Überzeugung, die ganz ähnliche Kritiken an ihrem Land und an der Politik ihres Landes haben, wie sie hier jetzt im Spektrum, nicht nur hier jetzt, auch nicht nur von Renate, sondern generell in der westlichen Linken diskutiert werden, aber auch traditionelle, es gibt traditionelle Maoisten, es gibt also ein ganz breites Spektrum, das mindestens ebenso bunt ist, wie das Spektrum der Linken hier in Deutschland. Ne? Das heißt, dort, da gibt es noch, da könntest du mich auch fragen, wo siehst du den Sozialismus in Deutschland? Naja, da eben.
Ne? Ich habe ja gesagt, eher was dort würde ich mal sagen, was der Lamein wieder Kölner sagt, als hierzulande.
Ne? Also in etwa an der gleichen Stelle, nur dass es die Genossinnen und Genossen in China ein bisschen schwieriger haben. Wobei auch dort gibt es also welche, die in der Legalität operieren. Ne? Also es gibt einen chinesischen Professor für Philosophie am Institut für Energie irgendwas, der also neulich auf einer Konferenz in Havanna eine Rede gehalten hat und Mao, Kulturrevolution und alles verteidigt hat, der ist immer noch Professor. Ne? Also es gibt also auch kritische Linke im Bereich der Legalität. Ne? Also es ist wirklich ein ganz breites Spektrum, aber auch im Knast, also bis zum Knast. Das ganze Spektrum ist da. Ja, da sehe ich es. Ansonsten, ich würde jetzt die nach wie vor relativ unangefochtene Machtstellung der KP nicht als so ein sozialistisches Element sehen, weil das alleine, das reicht nun wirklich einfach nicht. Ne? Ja. Aber trotzdem glaube ich, dass die KP tatsächlich in der Lage wäre und in extremen Situationen auch willens wäre, zum Beispiel zumindest zu versuchen, was sicherlich dann sehr heftig würde, die jetzige wirtschaftliche Politik wieder zu unterbrechen. Sozusagen, wir machen mal eine Pause für 20 Jahre, wegen Taiwan oder so, die sind in der Lage, das zu tun. Das ist meine Überzeugung. Sozusagen weltpolitisch irrational gedacht, aber die Kulturrevolution war das auch. Ne? Und es gibt Essentials der chinesischen Politik und vielleicht sind wir da gleich im zweiten Sektor, Außenpolitik, Imperialismus. Können wir überleiten. Mhm. Es gibt ein paar Essentials der chinesischen Politik, die im Westen einfach nicht verstanden werden, nicht ausreichend verstanden werden. Ein Essential ist Taiwan. Taiwan ist integraler Bestandteil Chinas, Punkt. Und es gibt keine Diskussion darüber. Und es wird natürlich Wiedervereinigung geben mit Taiwan. Auch darüber gibt es keine Diskussion. Mit niemandem in der Welt. Das ist eine Tatsache. Zwar jetzt noch in der Zukunft angesiedelt, aber das wird Realität werden. Und da können Sie mir glauben, da bin ich 100%ig von überzeugt. Man kann nur hoffen, dass es nicht blutig geschehen wird.
Und das ist ja noch nicht, ja gut, würdest du das schon als imperialistisch bezeichnen oder noch nicht?
Nein. China, Taiwan ist ja wirklich ein Teil Chinas.
Renate, dann, wenn du jetzt bitte begründen würdest, Du hast ja im Untertitel deines Buches heißt es ja unter anderem ein Lehrstück über alten und neuen Imperialismus. Das ist ja starker Tobak, den Imperialismus des heutigen China, wie du ihn analytisch sehr scharf bestimmst, aber in einem Atemzug zu nennen mit dem alten Imperialismus, etwa der Engländer, du hast die Opiumkriege genannt, etwa dessen, was Japan da in der Besatzung Chinas durchgezogen hat, wo gegen die Kommunisten ja bekanntlich entschlossener gekämpft haben als die Kuomintang. Imperialismus heute in China. Oder chinesischer Imperialismus, besser gesagt.
Also möchte ich mal so anfangen. Dieses Urteil, die Entstehung eines neuen Imperialismus in China, da lege ich eigentlich bei der Analyse Wert drauf, deutlich zu machen, wie die jetzt eingeführte kapitalistische Produktionsweise aus ihren Gründen heraus einen Staat sozusagen fast sachzwangmäßig dazu bringt, dass er im Interesse des Erfolgs dieser Wirtschaft alle möglichen Außenbeziehungen für sich regeln muss. Mal als erstes ganz quasi neutral gesagt. Regeln heißt dann nämlich in diesem Fall, ja, wenn er darauf setzt, dass er eine kapitalistische Wirtschaft, die nach außen ihre Waren exportieren will, dass die erfolgreich vonstatten geht, dann muss er was dafür tun, dass als allererstes schon mal die entsprechenden Rohstoffe in seinem Land parat stehen und soweit er nicht über die verfügt, muss er sich die entsprechenden Nachschubwege dafür sichern. Wenn er die Waren absetzen will, muss er was dafür tun, dass ihm die entsprechenden Märkte zur Verfügung stehen. Schon allein diese beiden Sachen sind, und da kommen wir jetzt auf den Punkt China-Bashing zurück, die sind in der restlichen Welt, die 30 Jahre lang natürlich vom maoistischen China verlangt hat, dass es sich gefälligst zum Kapitalismus bekehren soll und dass es sich öffnen soll, in der Sekunde, als es das getan hat, überhaupt nicht per Handschlag begrüßt worden. Hallo, kommt in unsere kapitalistische Weltwirtschaft zurück und ihr werdet freie Märkte finden, ihr könnt euch euer Öl einkaufen, euer Nickel, euer sonst was ihr braucht, überall wo ihr wollt. So ist es natürlich überhaupt nicht gelaufen. Sondern diese China muss jetzt in Anführungsstrichen im Interesse dieses Programms, was es jetzt fährt, natürlich mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln, und dafür mobilisiert es jetzt Erpressungsmittel aller Art, die es sammelt, muss es was dafür tun, dass diese seine Position in der freien Weltwirtschaft überhaupt funktioniert. Das ist also der Kern des neuen Imperialismus. Das ist die sozusagen flankierende Maßnahme, die nötig ist, wenn man eine Wirtschaft in einem Land kapitalistisch organisiert und sich damit am Rest der Welt bereichernd beteiligen will. Und dass es dann dabei bleibt, dass man dann in Institutionen wie der WTO Druck macht, sondern dass man diesen Druck überhaupt nur machen kann, wenn man erstens natürlich schon über entsprechende ökonomische Mittel verfügt, aber zweitens, wenn man auch über einen Staat verfügt, der mit seinen Gewaltmitteln, also einer schon vorsorglich geheim aufgestellten Armee, am besten natürlich Atombomben, den Rest seiner Verhandlungspartner ein bisschen Eindruck machen kann. Ja, das ist die dazu gehörende gewaltmäßige Seite dieses Imperialismus. Umgekehrt, China hat, seitdem es sich in dieser Weise als neuer potenter Staat auf der Welt erweist, es zu tun gekriegt mit einer ganz gehörigen, erstens Reaktion, ökonomischen Reaktion der etablierten Weltmächte, die einerseits an China verdienen wollen, andererseits ihm diesen weiteren Aufstiegsweg natürlich nicht einfach so zufallen lassen wollen. Und deswegen ihre Macht in den entsprechenden Institutionen mobilisieren. Und nicht nur das, es hat es natürlich auch zu tun gekriegt mit einer, kann man sagen, regelrechten geostrategischen Einkreisung durch die Amerikaner, die überall sichtbar ist. Bei Bedarf kann man da ja nochmal nachlesen. So, das war das Argument erstmal. Chinas neuer Imperialismus entspringt aus seiner neuen kapitalistischen Produktionsweise, flankiert diese Produktionsweise und soll deren Erfolg sicherstellen und hat es da zu tun mit einem ganz entsprechenden Anliegen der etablierten kapitalistischen Weltmächte. Und dass das keine gemütliche Angelegenheit ist, von beiden Seiten mit den entsprechenden Mitteln gestaltet wird und die Welt sicher nicht irgendwie netter macht in den nächsten Jahren, das kann man erstmal allgemein festhalten. Jetzt kommt aber die Taiwan-Frage dazu. Da hast du gesagt, diese Frage hat mit Imperialismus gar nichts zu tun. Das kann man insoweit bejahen, indem festzustellen ist, wie das Programm Taiwan anzuschließen. Das ist natürlich wirklich nicht dieser neuen kapitalistischen, der Neueinführung des Kapitalismus in China entsprungen. Das ist ein altes Programm, das existiert seit dem Moment der Trennung Taiwans vom roten China und ist insofern ganz schlicht Bestandteil eines nationalen Interesses. Gut, aber noch zwei Sätze dazu. Aber erstens würde ich nicht sagen, dass das nationale Interesse nichts mit diesem imperialistischen Programm zu tun hat. Wenn, dann würde ich es fast eher umdrehen und sagen, es ist ja umgekehrt, das, was ich vorhin schon festgehalten habe, dass man schon seinen Sozialismus immer zum Mittel der Nation machen wollte. Das hat ja gerade dazu geführt, dass man den Kapitalismus wieder eingeführt hat. Also so gehört doch das alte, zu uns gehört Taiwan sowieso ganz selbstverständlich und überhaupt, wir wollen über eine Wirtschaftsmacht verfügen, die für die Konkurrenz der Staaten was hermacht. Gehört das erstens mal zusammen und zweitens, unter dem neu eingeführten Kapitalismus kriegt die Taiwan-Frage eine ganz neue Brisanz. Und zwar deswegen, weil Taiwan natürlich jetzt von den USA als ein Teil ihrer potenziellen Gegnerschaft gegen dieses neu erstarkende China neu aufgebaut wird, neu interessant wird. Und sich das umgekehrt dann diese neue, das China nicht gefallen lässt und in der Taiwan-Frage ein Kristallisationspunkt ihrer neuen Ansprüche auf der Welt festmacht und an der Stelle eine außenpolitische Empfindlichkeit an den Tag legt und so weiter, die natürlich dieses Taiwan zum möglichen ersten Kriegsgegenstand machen könnten. So gehört es meiner Meinung nach zusammen.
Ja. Nachdem du, Renate, jetzt den Begriff des Imperialismus entwickelt hast, anhand unter anderem Taiwan, würde ich dich, Ingo, bitten, mit einem auch durchaus ein bisschen ausführlicheren Statement nochmal zur Imperialismusproblematik Stellung zu nehmen und dann beginnen die Wortmeldungen, als praktisch die volle Beteiligung der Gäste. Und wie gesagt, da würde ich bitten, dann vorzukommen und zum Publikum zu sprechen, auch damit nicht alle die Hälse verrenken müssen.
Ja, gut, also fangen wir mal ganz kurz mit Taiwan an, weil das Einfachste ist und relativ Simpleste. Und da möchte ich ganz kurz ein bisschen korrigieren. Taiwan hat sich nie von China getrennt. Eine Trennung hat nicht stattgefunden, sondern es gab einen Bürgerkrieg in China. Es gab zwei widerstreitende Regierungen. Eine unter Führung der Kuomintang, die ihren Staat Republik China nannte, und eine unter Führung der KP Chinas, die dann ihren Staat Kommunistische Volksrepublik China nannte. Und die eine Regierung hat sich dann auf der Flucht vor den siegreichen Kommunisten auf die Insel Taiwan zurückgezogen. Ein Staat, der Taiwan heißt, gibt es nicht. Der Staat, der dort existiert, heißt Republik China. Der heißt übrigens auch nicht Republik China auf Taiwan. Das ist das, was dort in den Zeitungen verwendet wird. Aber brauchen Sie bloß in die Verfassung gucken. Der Staat heißt Republik China. Und das ist ja auch gerade der Punkt, warum China erklärt hat, die Volksrepublik China erklärt hat, sie wenden vorerst keine Gewalt an, weil Taiwan sich per Verfassung zur chinesischen Einheit bekennt. Was die USA angeht, die USA sind nun im Moment in einer ganz dummen Situation, was ihre Einbeziehung Taiwans in die Gegnerschaft zur Entwicklung der Volksrepublik China angeht, denn die Taiwaner waren so dreist, dass sie bei ihren letzten Wahlen einen Präsidenten und ein Parlament gewählt haben mit überwältigender Mehrheit, die pro China sind, also pro Einheit Chinas sind. Das heißt, im Moment sind die Beziehungen zwischen Taiwan und dem Festland Chinas exzellent. Sie haben gerade wieder einen umfangreichen Vertrag abgeschlossen. Die USA gucken in die Röhre und ganz im Gegenteil, es scheint im Moment sich eher abzuzeichnen, dass es langfristig zu einer friedlichen Wiedervereinigung Chinas kommen wird. Möglicherweise, so wie das die Volksrepublik schon lange vorschlägt, in Form einer Konföderation. Es ist bereits sogar von Seiten der Volksrepublik der Begriff analog zur russischen Föderation, chinesische Föderation gefallen für so einen zukünftigen Staat. Also das ist keineswegs an den Haaren weit herbeigezogen. Die Taiwaner Bürger haben mehrheitlich mit etwa 60% die Parteien gewählt, die dafür eintreten, also für so eine langfristige Einheit Chinas. So, also insofern, das muss nicht sein. Was Imperialismus angeht, ja, also das haben wir ja alle in unseren Schulungen gelernt, nicht? Kapitalismus bringt Imperialismus hervor, ne? Das kann gar nicht anders sein. Vielleicht nicht in allen kapitalistischen Staaten, also in der Schweiz, wo ich jetzt viel bin, vielleicht eher nicht. Die Schweiz als imperialistisches Land zu bezeichnen, würde vielleicht etwas zu weit führen, aber bei so großen Nationen, wie Belgien, Kongo hatten wir jetzt gerade das Jubiläum, ist auch nicht so groß, aber war trotzdem dann ja imperialistisch. Aber zumindest, wenn man jetzt so groß ist wie China, ja, dann muss man sagen, dieser Kapitalismus bringt letztlich zwangsläufig Imperialismus hervor. Ich erinnere mich also so spontan an eine Rede Deng Xiaopings 1974 vor den Vereinten Nationen, sie waren gerade 3 Jahre wieder drin, als er sagte, damals noch zu kulturrevolutionären Zeiten, er war gerade das erste Mal rehabilitiert worden, als er vor den Vereinten Nationen sagte, können Sie in der deutschsprachigen Broschüre Verlag für Fremdsprachige Literatur Peking nachlesen, sollte China jemals seine Farbe wechseln, sollte China jemals Großmachtpolitik betreiben und andere kleinere Länder und Staaten bedrohen und erpressen, dann hoffen wir, dass die Völker der Welt sich zusammenschließen und dieses China bekämpfen. Deng Xiaoping, habe ich selbst die Broschüre zu Hause, steht da drin. 1974 vor den Vereinten Nationen. Ja, China ist jetzt inzwischen sicherlich eine ökonomische Großmacht, kapitalistisch, aber aus meiner Sicht sozusagen noch ein imperialistisches Baby, ein Säugling. Die Erpressungsmittel aller Art, die du erwähnt hast, sind im Moment in erster Linie finanzieller Art und noch nicht militärischer Art. Wenn man ernsthaft mal anguckt, was die Volksrepublik China militärisch auf die Beine stellt und das vergleicht mit dem, was USA, Großbritannien, Frankreich, einige andere Länder auf die Beine stellen, ist es relativ lächerlich. Und insofern, was du sagtest, Drohung mit Atombomben, das weiß ich nicht, in der Zukunft, niemand von uns kann hell sehen. Bisher ist das definitiv nicht der Fall. China gehört zu den wenigen Atomstaaten, die sich verpflichtet haben, niemals und unter keinen Bedingungen, selbst nicht unter den Bedingungen, dass eine andere Nation China angreift, jemals als erste Atombomben einzusetzen. Das ist eine Grundpolitik Chinas, die sie immer also mit dem Bau der ersten Atombombe offiziell verkündet haben. Also mit Atombomben erpressen die niemanden. Aber natürlich agieren sie wirtschaftspolitisch so, dass sie im Moment, oder nicht nur im Moment, sondern solange diese Form von Wirtschaft noch weitergehen wird, weltweit sich Rohstoffe sichern und auch Märkte sichern, sogar Agrarproduktion auslagern in andere Länder in Asien und Afrika. Man muss sich nur mal vorstellen, dass 1996, das ist ja noch nicht so lange her, hat China keinen Tropfen Erdöl importiert. Null. Keinen Tropfen. Die, alles aus der innerchinesischen Erdölproduktion gedeckt. Die innerchinesische Erdölproduktion ist seit 1996 bis heute nicht gesunken, sondern gestiegen, auch noch rasant. Heute importiert China 50%, die Hälfte seines Erdölverbrauchs. Da können Sie sich vorstellen, wie stark der Verbrauch gestiegen ist, ne? Und was für ein gigantischer Erdölaufkäufer da auf den Weltmarkt gekommen ist. Mit anderen Worten, die Chinesen kaufen unser Erdöl weg, was ja uns gehört, ne? Ist doch klar. Das treibt die Preise in die Höhe, ne? Macht die Brennstoffkrise noch schlimmer und so weiter. Dieser Imperialismus ist bisher aus meiner Sicht ein Säuglingsimperialismus auf Sanftpfoten. So möchte ich das mal sagen. Aber ich sehe, da bin ich mit dir ganz einer Meinung, ich sehe die Gefahr, dass natürlich der Kapitalismus das notwendig produziert und dass die zunehmenden Krisen, nicht nur des Kapitalismus generell, sondern insbesondere auch die Krisen der Rohstoffmärkte oder überhaupt der Rohstoffbeschaffung und auch der Absatzmärkte, den sehr wohl auch relativ schnell zu einem aggressiven machen könnten. Ja. Also da würde ich dir zustimmen. Er ist es noch nicht, beim besten Willen. Viele afrikanische Länder, neulich habe ich ein Interview mit dem ehemaligen nigerianischen Präsidenten Abuja im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gelesen, der ganz begeistert ist und sagt, wenn ihr die Chinesen kritisiert wegen ihres Imperialismus, gebt ihr uns doch die billigen Kredite. Ne? Die Chinesen haben überschüssiges Geld, ne? Dann braucht ihr sie nicht zu kritisieren. Ne? Aber von euch kriegen wir diese Kredite nicht. Chinas Afrika-Entwicklungshilfe, wohlgemerkt nur die Entwicklungshilfe, die von China allein ist doppelt so hoch wie die der gesamten Europäischen Union. Entwicklungshilfe, nicht Wirtschaft, nicht Handel, ne, sondern wirklich Sachen, die sie geschenkt in Projekte reinchecken. Allein China doppelt so hoch wie die ganze EU. Können Sie nachlesen, Deutscher Entwicklungsdienst, gibt es eine Information drüber. Ne? Also insofern ist es noch im Moment ein schmusiger Imperialismus, aber das muss er natürlich nicht bleiben.
Ja, mehr habe ich dazu eigentlich nicht.
Jetzt könntest du natürlich auch gleich wieder kontern, aber wir haben uns so festgelegt, gerade zum Thema Entwicklungshilfe, die kann man ja auch so und so sehen. Wir haben es nun mal festgelegt, der Vinzenz übernimmt jetzt, wie gesagt, die Diskussionsleitung. Ich möchte als erstes mal den beiden Diskutanten herzlich danken für diese lebhafte und interessante Diskussion. Und eins vorab schon mal sagen, man kennt es ja, wenn eine Veranstaltung dann so langsam sich dem Ende zuneigt, dann tröppeln die Leute so nach und nach weg. Und für diesen Fall, heute bei diesem wunderbaren, brütend heißen Sommerwetter, möchte ich nur schon sagen, dass wir uns dann hinterher mit Sicherheit da unten alle irgendwie, wer hier bleiben möchte dann und vielleicht schon ein bisschen früher weggeht, wir kommen sicher einen Großteil von uns dann unten ins Lokal und sitzen da noch ganz gemütlich beisammen und trinken ein Bierchen oder sonst etwas. Also das nur, dann sieht man sich ja da vielleicht doch mal dann unten. Aber jetzt, wie gesagt, Vinzenz, wenn du bitte...
Was mich hier ganz hinten, wolltest du nicht erst was sagen?
Ja, du hast dich ja schon vorhin gemeldet, ich habe dann schweren Herzens.
Eine ganz schlichte Frage stellen. Und zwar geht es im Sozialismus darum, dass die Leute instrumentalisiert und verschlissen werden für eine starke Nation oder vielleicht darum, dass es um deren Unterregierung geht, um deren Wohlleben. Davon reden sie gar nicht, sondern sie staunen nur über die Erfolge Chinas.
Also worum es im Sozialismus geht, weiß ich nicht. Da müsste man jetzt wieder darüber reden, welcher das ist. Ich sehe einfach, dass es in China heute sehr vielen Menschen besser geht als noch vor 20, 30 Jahren, als ich China kennenlernte. Dass es aber auch sehr vielen Menschen sehr viel schlechter geht. In meiner Vorstellung von Sozialismus geht es um Wohlergehen. Ich habe aber, wie gesagt, ja auch gar nicht behauptet, dass China sozialistisch sei. Wir können uns aber gerne über Lebensstandard und Veränderungen des Lebensstandards in China unterhalten. Da kann ich Ihnen unzählige konkrete Beispiele geben, sowohl im positiven Sinne als auch im negativen.
Ja, ich habe eine Frage. Wollen die Mehrzahl der Chinesen gegenwärtig den Kapitalismus, also diesen bürokratischen Staatskapitalismus? Und warum wollen sie den? Und wie gestalten diejenigen, die sich noch als Marxisten, also als Klassenkämpfer bezeichnen, diese gegenwärtige Situation? Gründen sie Gewerkschaften, habe ich irgendwo gehört? Gibt es die Form von Bürgerinitiativen? Du hast das Beispiel dieser Blogger genannt. Wie sieht das da konkret aus? Oder wie stellt ihr euch das vor? Ne? Selbst wenn man das jetzt selber nicht so anschaulich sagen kann, wie würdest du dir das vorstellen?
Also ich glaube, dass die Leute in China eigentlich den Kapitalismus so zur Kenntnis nehmen, wie sie im Grunde als Volk immer auf ihre von Staats wegen gestifteten Lebensbedingungen reagieren. Sie nehmen das irgendwie hin als das, was jetzt gilt, und sie versuchen für sich das Beste draus zu machen. Wenn sie also dann den Kapitalismus verarbeiten, sozusagen geistig, ne, dann stellt sich das für sie eben wie was Doppelbödiges dar. Die gute Nachricht ist, man kriegt viel mehr als früher. Man hat natürlich eine im Vergleich zu den alten Mao-Zeiten überbordende Angebot an Reichtum zur Verfügung. Die schlechte Nachricht ist eventuell, dass man selber mit den eigenen Mitteln da überhaupt nicht rankommt, sondern eher staunend davor stehen bleibt. Dann kann man sich aber wieder trösten und sagen, vielleicht noch nicht ich, aber wenn ich fleißig arbeite, vielleicht meine Kinder. Ne? So, und das ist auf jeden Fall in einer Gesellschaft, die in dem Sinn sowas wie ein kleines Wirtschaftswunder durchmacht oder jetzt schon ziemlich langes Wirtschaftswunder durchmacht, ne? Ist das sehr weit verbreitete Bewusstsein. Ne? Wir sind zwar noch nicht dran beteiligt, ne? Was natürlich ein Fehler ist, weil der Kapitalismus ist keine Wirtschaftsweise, die einfach so zur Versorgung ihrer Massen gedacht ist. Der Ausschluss wird von den Leuten, den der Kapitalismus systematisch hervorbringt, der wird von den Leuten wahrgenommen als ein, wir haben es noch gerade nicht geschafft. Es gibt aber schon ganz viele die, und an denen kann man doch sehen, was möglich ist. Insofern trifft der Kapitalismus blöderweise tatsächlich auf eine massive Zustimmung der Bevölkerung. Ja, dieses Argument, was es für eine Sorte Produktionsweise ist, auf welchem Gegensatz sie eigentlich beruht, dass das, was man jetzt als harte Zeiten in den Sonderwirtschaftszonen, die es ja schon immer gibt, aber in diesen großen Zonen da erlebt, dass das nicht irgendwie quasi die unzulässigen Ausnahmen, sondern dass das nur Ausgestaltungen dieses Prinzips sind. Ja, das wird so nicht zur Kenntnis genommen und auch schon gar nicht praktisch kritisiert. Wenn die Leute was tun, dann kämpfen sie sozusagen um Rechte, ne? Also wie bei uns in ungefähr vor 100 Jahren, kürzere Arbeitszeit, Arbeitsverträge, Tarifverträge, Recht auf Streik möglicherweise, um dagegen was zu tun. Und wie wir alle wissen aus der historischen Erfahrung, sind das alles Arten darauf zu reagieren, die das Prinzip dieser Wirtschaftsweise wirklich nicht angreifen und nicht aus der Welt schaffen, sondern die eigentlich mit ihm leben wollen. Ne?
Also vielleicht ergänzend noch, ich kann dem, was Renate gesagt hat, da völlig zustimmen. Ergänzend noch, es gibt in der Tat allerdings insbesondere in den Kreisen der Leute, die es eben nicht geschafft haben, an diesem Reichtum teilzuhaben, also unter anderem Teilen der Wanderarbeiterschaft, aber auch Verarmter, Bauern etc. pp., gibt es durchaus Leute, denen es immer mehr klar wird, dass sie es nicht nur noch nicht geschafft haben, sondern dass möglicherweise das System so aussieht, dass sie es nie schaffen werden. Und das führt natürlich zum Ansteigen sozialer Spannungen. Wir haben pro Jahr in China etwa 15.000 gewaltsame Unruhen unter Beteiligung von mehr als 1.000 Personen. 15.000, man kann sich ausrechnen, wie viel das pro Tag sind. So ein Mini-Aufstand in Tibet steht ungefähr auf Platz 256 der Tagesordnung des chinesischen Politikers und das auch nur einen Tag lang. So unbedeutend ist der im Vergleich zu dem, wie die Post sonst abgeht im Lande. Das heißt, es gibt massive Kämpfe, wie Renate schon ganz richtig gesagt hat, meistens um Einzelfragen, übrigens auch sehr erfolgreiche. Die Bevölkerung der Millionenstadt Xiamen in der Provinz Fujian hat sich vor einem Jahr gegen die Ansiedlung einer taiwanischen Chemiefabrik erfolgreich gewehrt. Die Stadt hatte einen Generalstreik, da lief gar nichts mehr, wegen Nicht-Einhalten der Umweltbedingungen. Der taiwanische Investor hat sich zurückgezogen. Da ist überhaupt nichts gebaut worden. Also nur mal, um ein Beispiel zu nennen. Also es gibt auch friedliche Kämpfe, aber eben auch gewalttätige, alles Mögliche. Also die Widersprüchlichkeit in der chinesischen Gesellschaft ist gegenüber früher natürlich viel schärfer geworden und viel vielfältiger. So, Organisation ist in China immer schwierig. Es gibt Spuren davon, ist sehr schwer, das genau festzustellen, vor allen Dingen nicht gut miteinander vernetzt, aber es gibt illegale Gewerkschaften. Offiziell gibt es ja einen allgemeinen Gewerkschaftsbund, der quasi die Zwangsgewerkschaft ist, eine staatliche letztlich Gewerkschaft, also eine gelbe, würden wir sagen. Es gibt illegale Arbeiterorganisationen, sagen wir mal illegale gewerkschaftliche Organisierung. Das ist aber noch weit, weit, weit weg von so etwas wie, sage ich mal, in Polen Solidarność war oder so. Vor allen Dingen ist es noch nicht mal überregional, von national ganz zu schweigen. Und ansonsten gibt es Diskussionszirkel, die eben zum Teil ins Netz gehen. Manche Blogs sind auch schnell wieder weg, sind nur kurzzeitig da. E-Mail-Verteiler, ne? Blogger, da läuft relativ viel. Und natürlich mit den ganzen modernen Mitteln der Kommunikation, also Xiamen, was ich eben sagte, diese ganze Stadt im Ausnahmezustand, Demonstration letztes Jahr, das ist natürlich SMS und Twitter sind da wesentliche Bestandteile der Organisierung. Wann treffen wir uns wo? Und da sind dann eben gleich 50.000, das ist eine halbe Stunde rum und 50.000 stehen da. Das geht dann ganz fix in China, ne? Insofern, es gibt neue Widerstandsformen, aber ich glaube, dass insbesondere nach 1989 den Chinesen klar geworden ist, oder ein Großteil der Bevölkerung klar geworden ist, dass ein zweites Mal die Herrschaft der KP Chinas in Frage zu stellen, wird ein sehr wohlüberlegter Akt sein müssen, der von langer Hand vorbereitet sein muss. Heute sagen, viele meiner Freunde waren 89 am Tiananmen beteiligt, heute sagen die ein Glück, dass wir damals nicht erfolgreich waren. Wären wir erfolgreich gewesen, das sind natürlich alles Patrioten, hätten wir China ins Unglück gestürzt. Ne? Weil wir nicht in der Lage gewesen wären, dieses Land in irgendeiner Form zu regieren, unter Kontrolle zu halten. Das wäre uns unterm Arsch explodiert. Und damit haben sie recht, haben sie ganz klar recht, ne? Wären sie nicht dazu in der Lage gewesen. Insofern ist der Widerstand gereift. Der ist durch die Ereignisse von 89 sehr gereift. Er ist aber eben auch nicht nur links. Ne? Es gibt natürlich auch Gegner der Kommunistischen Partei, die rechts sind. Ich würde sagen, quantitativ in der Mehrzahl sogar. Nicht? Also insofern, es ist sehr bunt.
Ja, ich habe mehrere Anmerkungen. Mit Ingos Theorie kann ich mich weitgehend, also da kann ich mich weitgehend anschließen. Bei Renate war es so, ich habe ihr Buch gelesen und ich fand es sehr spannend. Also es ist wahrscheinlich so das spannendste Buch in den letzten 2 Jahren, die ich so gelesen habe. Ich fand aber dann, als ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, ein paar Probleme mit deiner Theorie. Nämlich, also 4 Punkte habe ich jetzt aufgezählt. Das ist einerseits das, was du erwähnt hast, nämlich die Frage Demokratie und Sozialismus. Ich meine, das ist eine Einheit und man kann das nicht trennen. Und bei dir war irgendwie in deiner Theorie das so, dass du gesagt hast, Demokratie kann auch nachträglich zum Sozialismus hinzugefügt werden, so in etwa. Und unter Mao gab es schon Sozialismus. Hast du gemeint. Und das lag aber daran, dass die Kommunistische Partei zwar eine schlechte Kritik hatte irgendwie und so, aber immerhin, die hatten das Ziel, das Volk auch, den Wohlstand des Volkes zu vergrößern. Und insofern ist es Sozialismus, weil der Zweck der Produktion ist Volkswohl. So. Und das finde ich problematisch, weil dann könnte man ja alle möglichen autoritären Regime, die irgendwie nicht sozialistisch produzieren, die nicht gemeinsam als gesamte Gesellschaft irgendwie die Produktion leiten, sondern die meinetwegen im Mittelalter oder so gesagt haben, wir wollen Volkswohlstand oder so, das könnte man die auch, oder die Taiping Tianguo zum Beispiel, dieser Bauernaufstand damals im 19. Jahrhundert in China, dann könnte man das ja auch als Sozialismus bezeichnen. Weil da wurde auch nicht kapitalistisch oder so produziert, sondern auch nach Volkswohl sozusagen. Also das finde ich ist ein Problem. Dann eine weitere Sache ist, ich meine, man kann diese Politik damals von Mao und den anderen Genossen nicht aus der heutigen Sicht einfach so kritisieren. Also wir machen das, aber was ich meine ist, man muss halt die historischen Bedingungen damals anerkennen und genau das, was Ingo gemeint hat, nämlich, dass die Kommunisten damals die heutigen Kritikmöglichkeiten gar nicht hatten. Und insofern kann man nicht sagen, dass sie anders hätten handeln können, finde ich. Also man kann zwar sagen, ja, die haben falsch gehandelt, aber ich würde dann sagen, sie hätten gar keine Möglichkeit gehabt, irgendwie einen besseren Sozialismus oder so zu machen, weil sie diese Kritik noch nicht kannten. Und die letzte Sache war auch, was hier eher nicht so angesprochen wurde, das war, du mit dem Helmut Peters zum Beispiel diskutiert hast, nämlich diese Voraussetzung des Sozialismus. Bei dir erscheint es so, dass die einzige Voraussetzung des Sozialismus ist, dass eine bestimmte Anzahl an Kommunisten sich ein gut ausgedachtes kommunistisches Programm ausdenkt und dann halt das durchsetzt. Und du meinst, Mao hätte das machen können und der Rest der Kommunistischen Partei hat es aber aufgrund seiner fehlerhaften Kritik nicht machen können. Und ich meine, also zumindest, dass diese Ansicht etwas problematisch ist, weil man dann auch wieder dazu kommt, dass man auch vom Mittelalter aus Sozialismus hätte machen können. So, also ich glaube schon, dass es eine bestimmte Voraussetzung dafür gibt.
Bevor du antwortest, nur ganz kurz zur Erläuterung, Helmut Peters, es gab Renates Buch, wie gesagt, es liegt hier aus, guckt nachher mal rein, man kann es ja auch kaufen, hat eine Debatte in der jungen Welt ausgelöst, unter anderem mit Helmut Peters. Nur zur Erläuterung.
Der ein ähnlich dickes Buch geschrieben hat.
Muss man das Buch, ja genau. Ja. Und die beiden haben sich gestritten im Forum Junge Welt.
Ja, also ich finde es jetzt ein bisschen schwierig, darauf zu antworten, weil erstens waren es natürlich viele Sachen, zweitens kennen nicht alle hier das, worauf sie sich beziehen. Aber ich will es trotzdem mal versuchen. Also der eine Punkt ist, natürlich halte ich eigentlich habe ich jedenfalls erstmal immer so gedacht in meinem Buch, Sozialismus oder jetzt hier Kommunistische Partei Chinas, das ist eine Kritik an den Verhältnissen, die sie vorfindet. Also das ist nicht jetzt irgendwie mal so durch die Welt Menschheitsgeschichte durchgedacht und jetzt einmal das Wort Volkswohl reingeworfen und dann hätte man doch damit, könnte es doch auch auf sonst wen zutreffen, ne? Sondern es geht hier immer darum, die Kommunisten haben sich als Gegenprogramm, als Kritik erstmal der von ihnen vorgefundenen Verhältnisse verstanden, und zwar haben sie da sehr bestimmte Verhältnisse vorgefunden, auch nicht irgendwelche, sondern diejenigen, dass in China waren es eben ein Mix von, das ist jetzt die Besonderheit der chinesischen Kommunisten, das ist nicht einfach eine Kritik einer kapitalistischen, entwickelten Gesellschaft gewesen, sondern sie haben vorgefunden, eine halb feudale, halb kapitalistisch organisierte Gesellschaft, und dagegen haben sie ihr Gegenprogramm gesetzt, und das hieß erstmal, die Ökonomie soll in Zukunft den Arbeitern und Bauern sowas wie einen gerechten Anteil an dem, was sie produzieren, erbringen. Und das ist schon mal der erste Punkt, der nämlich, wo ich sagen würde, da handelt es sich in diesem Gegenprogramm und in der Kritik, die man damit aufmacht, schon um sowas wie eine falsche Kritik an dem, was man vorfindet. Die alte Wirtschaft ist nämlich gar nicht einfach nur sowas wie eine Ungerechtigkeit gewesen. Ungerechtigkeit tut ja so, als hätte die so ungefähr das Programm einer gerechten Beteiligung, einer Versorgung ihres Volks gehabt und hätte in diesem Programm versagt. Und das müsste man jetzt als Kommunist korrigieren. Jetzt ist die Herstellung einer gerechten Wirtschaftsordnung ist jetzt das positive Gegenprogramm. Da habe ich versucht dran zu zeigen, wenn man das macht, dieses Programm macht, dann ist das was anderes überhaupt erstmal als eine Produktion von mir aus auf Basis der vorgefundenen, auch rückständigen Mittel aufzuziehen und diese Basis zum erstmal größtmöglichen Vorteil für alle, die daran mitarbeiten, hinzuorganisieren. Das war erstmal der Versuch dieser Kritik. Jetzt muss ich nochmal gerade überlegen, was war das Zweite?
Zweck, also dass der Zweck praktisch...
Ja, also das wollte ich jetzt damit sagen. Selbstverständlich ist es so, wenn man das Programm hat, ja, mal die vorgefundene Wirtschaft mit all ihren Schädigungen, die sie für die Produzenten des Reichtums bereithält, die zu überwinden, dann ist ganz einfach erstmal das Gegenprogramm, dass ja man organisiert eine Wirtschaft, die eben möglichst großen Vorteil für alle, die hier existieren und arbeiten, hinkriegt. Das ist erstmal, wenn ich so sage, natürlich ein sehr abstraktes Gegenprogramm, und bei diesem Gegenprogramm ist es wünschenswert, wenn man über moderne Produktionsmittel verfügt, sodass man dann eben möglichst viel, möglichst einfach herstellen kann und sich in dieser Frage leicht tut. Aber es ist doch überhaupt keine Notwendigkeit, dass man diesen Impetus, die Leute sollen möglichst viel haben von ihrer Arbeit, dass man den auch organisieren kann, wenn man nicht über die ganze Palette der Produktionsmittel verfügt, die der Kapitalismus so schön hervorgebracht hat. Also das sehe ich einfach nicht ein. Das war der Inhalt des Streits mit Peters hauptmäßig, der sagt, sowas wie eine ursprüngliche Akkumulation in Sachen Entwicklung der Produktivkräfte, die kann nur der Kapitalismus hervorbringen. Ja Gott, wieso denn? Das sehe ich einfach nicht ein. Also eine Entwicklung auch von Maschinerie in einer ständigen Art und Weise, dass man versucht, im einen Jahr das, was man eben kann, an Produktionsmitteln, an neuen Maschinen herzustellen, sodass man im nächsten Jahr schon leichter hat. Wieso soll das nicht gehen? Da wüsste ich überhaupt kein ökonomisches, notwendiges Gegenargument für. Dass man das einer solchen Produktionsweise wie dem Kapitalismus überlassen muss und soll. Von dem man ja weiß übrigens, dass er die Produktionsmittel gar nicht einfach so beschleunigt, sondern dass er sie zu einem ganz bestimmten Zweck beschleunigt, nämlich Arbeitskraft zu ersetzen und Lohnkosten zu senken. Dann aber auch immer. Ne? Ja, okay, also so viel erstmal dazu.
Ja, also ich glaube, an dieser Frage, diese Diskussion, die da jetzt geführt wurde, oder die Erklärung, die du da gemacht hast, möchte ich jetzt folgende Sache anstellen. Und zwar als Marxisten begreifen wir uns ja als Menschen, die in einer Klassengesellschaft leben, die sich diese Klassengesellschaft als Herrschaft begreifen, entweder eben halt in der Ausbeutergesellschaft oder in einem Übergang von der Ausbeutergesellschaft hin zu einer klassenlosen Gesellschaft, das, was der Sozialismus wäre, wenn er funktionieren würde, wenn er sich entwickeln würde, ohne immer wieder zurückzufallen in die Barbarei. So, und die Frage ist doch, wie organisiert sich dann diese Klasse, wenn sie die Macht erobert hat, das heißt die alte Ausbeuterklasse entmachtet hat, wie organisiert sie sich und wie treibt sie diese Form von Organisation in allen Bereichen der Gesellschaft voran, ohne die Menschen passiv zu machen, also ohne dass die Menschen sich abwenden und ohne dass die Menschen lethargisch werden und ohne dass die Menschen sagen, das ist nicht unsere Gesellschaft, sondern dass jeder sich wirklich so wie bei Napoleon als ein Offizier begreift, ne, und nicht wartet, dass dort ein anderer ihm Befehle gibt oder ein Vorgesetzter, ein Parteioberhaupt oder ein Zentralkomitee oder Politbüro dann die richtige Order gibt. Ne. Da muss sich jeder wirklich als derjenige begreifen, der Verantwortung trägt, und zwar da, wo er arbeitet, wo er wohnt, wo er lebt und so. Mit allen seinen Fehlern. Natürlich sind wir keine Engel. Ne? Ich bin auch ein Verbrecher. Okay, aber wenn man das Paket kapiert hat, ja, wenn man kapiert hat, wie sehr man noch falsche Wege gehen kann, wie organisiert man sich dann im Sozialismus so, dass es nicht wieder scheitert, wie so oft schon? Ja? Und kann man uns da Hoffnung machen? Können wir uns da Hoffnung machen? Weil ich weiß noch, 1976, 1977 wurde in der Peking-Rundschau immer diskutiert, die Partei, um Gottes Willen, wenn jetzt der Klassenkampf verloren geht, der stimmt sich immer mehr zu, dann wendet die Partei ihre Farbe aus der sozialistischen, kommunistischen Partei, kann eine faschistische und kann ein faschistischer oder sozialfaschistischer Staat werden. Das war doch damals die Diskussion.
Also so allgemein kann ich dazu nichts sagen, was unsere Zukunft angeht. Was China angeht, kann ich natürlich sozusagen mit der Gegenfrage antworten, welche Klasse hat denn dort 1949 die Macht errungen? Das Proletariat? Doch wohl sicher nicht. Das war doch extrem klein und in der kommunistischen Partei auch nur, ich sag's mal höflich, marginal vertreten. Die kommunistische Partei hat die Macht errungen, aber wen hat die wirklich repräsentiert? Sie hat in gewisser Weise die Interessen einer übergroßen Mehrheit der Bauern repräsentiert und im höheren Sinne zu dem Zeitpunkt aufgrund der Zustimmung fast des ganzen Volkes. Aber wen hat sie gestürzt? Sie hat in erster Linie die Großgrundbesitzer, die Grundherren gestürzt. Und dann die ausländischen Kapitalisten vertrieben. Tja, und dann wird es aber schon ganz knapp. Die paar wenigen nationalen Kapitalisten, die es gab, tja, die hat man abgefunden. Einige von denen hatten die KP ja hauptsächlich finanziert, muss man auch mal ganz klar sagen. Es gab ein paar Shanghaier Großindustrielle, chinesische Großindustrielle, die einen großen Teil ihres Gewinns als Spende an die KP abgegeben haben. Einer von denen fuhr noch mitten in der Kulturrevolution 67 zwischen Rotgardisten und seinem Rolls-Royce rum. Gibt es ein Foto in National Geographic davon. Ne? Also nur mal als Beispiel. Ne? Die sind als nationale Kapitalisten geehrt worden, weil sie den Kommunisten zum Sieg verholfen haben. Also insofern, es hat eine gigantische Umwälzung gegeben in China und sicherlich kann man das als Revolution bezeichnen. Aber klasse, das Problem ist ja gerade, dass China zu dem Zeitpunkt auch nicht annähernd, es war auch nicht halbkapitalistisch. Die offizielle Nomenklatur ist ja halb feudal und halb koloniale Gesellschaft gewesen. Der Kapitalismus machte damals von der chinesischen Wirtschaft, was man Kapitalismus nennen kann, weiß ich nicht, in Ostküste 10% höchstens aus. Ne? Das ist ja das Problem, dass die KP vor die Aufgabe gestellt wird. Renate schreibt das irgendwo in ihrem übrigens sehr lesenswerten Buch, für alle, die es noch nicht gelesen haben, auch wenn ich nicht mit allem einer Meinung bin, kann ich es nur empfehlen, das zu lesen. Schreibt das ja auch irgendwo. Sie standen letztlich vor der Aufgabe, die bürgerliche Entwicklung, die Entwicklung einer bürgerlichen Gesellschaft nachzuholen. Ne? Oder haben sich die Aufgabe gesetzt, so rum. Ne? Insofern ja. Und was allgemein die Zukunft angeht, was uns angeht, Sie und mich hier in dieser Gesellschaft, nun, Da bin ich auch nicht schlauer als Sie.
Also ich würde noch so drauf antworten, das ist irgendwie immer komisch an der Stelle. Kaum fängt man an, mal über so ungefähr den Sozialismus, jetzt eben auf Basis dessen, man unterhält sich über diesen alten, irgendwie jetzt ad acta gelegten Sozialismus, fängt an, über Sozialismus nachzudenken, sagen alle Leute, ja, wie soll das denn eigentlich gehen? Ne? Wenn Sozialismus ist, dann arbeitet doch keiner mehr, dann macht sich doch keiner mehr stark und wie kriegt man die Leute da eigentlich zum entsprechenden Engagement? Und das finde ich eigentlich immer eine völlig verrückte Frage, ne? Weil eigentlich will man ja sagen, der Sozialismus oder das, was so eine Revolution erbringen soll, das ist erstens die Kritik einer Wirtschaftsordnung, die wirklich zum Schaden für die Mehrheit ihrer Menschen vorher gewesen ist. So, also wenn sie das ist, die Revolution, dann soll ja wohl das, was man jetzt da anzettelt, erstmal im eigenen Interesse liegen. Ja, wenn das so ist, ja, wieso soll man da eigentlich das Problem haben, dass man sich daran nicht beteiligt? Ja, wenn man sein eigenes Interesse zum ersten Mal, übrigens wäre das in der Geschichte der Menschen so, dass sie quasi ihre Verhältnisse so gestalten können, wie sie es gerne wollen. Ja, da würde ich erstmal denken, da sind sie dabei. Wenn man jetzt also die Vorstellung hat, dass sie da nicht dabei sind, dann ist das eigentlich das Bild eben dieser Sorte Sozialismusprojekte, die wir jetzt in der Vergangenheit erlebt haben, wo das ja alles überhaupt nicht das wirkliche Programm war, sondern wo eine sozialistische Partei einen neuen Staat ins Leben gerufen hat, der sich eigentlich die Wirtschaftsplanung zum Mittel erstmal von sich selbst gemacht hat und die Leute daran darunter subsumiert hat. Und dass das quasi dann eine Neuauflage jetzt einer Wirtschaft war, deren Zweck nicht die Interessen der Leute waren, sondern eben ein neues Staatsprogramm mit von mir aus schönerem, etwas idealerem Inhalt als die bisherigen Staaten, aber trotzdem ein Staatsprogramm, wo es hieß, hier für die Entwicklung dieses Staats sollt ihr alle mal eine Sonderschicht einlegen und da macht ihr euch doch sicher gerne stark für. Also Sachen, wo man weiß, da geht es jetzt nicht unmittelbar darum, dass die Leute was davon haben. Ne? Dass auf so eine Sorte Staatsprogramm die Leute mit entsprechender auch Angenervtheit reagieren, dass sie mobilisiert werden müssen, dass sie materiell angereizt werden müssen. Das sind doch alles die Ergebnisse dieses Programms gewesen und gerade nicht dessen, dass man mal eine Revolution gemacht hat, und ab dann mit Wirtschaft fürs eigene Interesse sich hin organisiert. Das würde ich drauf sagen. Also wenn das der Fall wäre, da hätte ich gar keine Zweifel, dass die Leute sich dann auch mal überlegen, was sie für Interessen haben, was sie dafür machen wollen und was sie gerne hätten, was die anderen machen. Wieso soll das nicht der Fall sein? Das finde ich eigentlich so eine Binsenwahrheit. Und dass einem das ausgerechnet dann einfällt, wenn man als Problem einfällt, beim Sozialismus. Wie schickt man die Leute, wie kriegt man die Leute engagiert, wie schickt man sie zum Arbeiten? Das finde ich irgendwie so einfach daneben. Also ohne, ich wollte das nicht persönlich jetzt sagen, sondern es ist eine ganz oft geäußerte Frage.
Da kriegen wir vorne so ein bisschen die trotzistischen Wunschträume an. Habe ich denn eine? Und zwar, dass man sagt, okay, Partei, Diktatur, Weimarisch, sondern Demokratie. Und wenn alle fleißig mitlabern, wird das was. Aber dagegen steht das, was Renate entwickelt hat, dass die zentrale Frage ist, wozu taugt die Produktion? Geht es um Geldvermehrung, für die die Leute eingesetzt werden und verschlissen werden? Oder geht es, was ich eben schon gesagt habe, um den Zweck, den Leuten ein schönes Leben zu machen? Die Frage stellt sich kein Trotzist, sondern der sagt, wie unser Herr Doktor auch, von Ökonomie habe ich gar keine Ahnung.
Also, ich habe von Ökonomie keine Ahnung, aber was ich weiß, ist, dass die Menschen nach der Revolution in China ein wesentlich besseres Leben hatten und damit auch erstmal sehr zufrieden waren. Und das hätte der Staat keine, seine Mittel nicht darauf konzentriert, sich selbst zu stärken, dass sie das dann einfach aufgrund der realen Geschichte, ihr Sozialismus findet ja in einem Wolkenkuckucksheim statt, aufgrund der realen Geschichte dieses Privileg, nämlich der Verbesserung der realen Lebensumstände, der real existierenden chinesischen Menschen, innerhalb ganz kurzer Zeit, weniger Monate, höchstens Jahre, wieder verloren hätten. Das ist nun mal die Weltgeschichte. Wenn man sich mit der Realität auseinandersetzen muss, ist Sozialismus etwas schwieriger, als wenn man das im Wolkenkuckucksheim betreiben kann. Wollte ich dazu nur mal sagen.
Dass das durch den Mao ein bisschen besser geworden ist, bezweifle ich gar nicht.
Mao.
Die Frage ist doch immer noch. Es wird eine Zwangslage. Eine Zwangslage kann aufgemacht, dass es über den Weg dieser nationalen Emanzipation gehen müsste.
Genau.
Das war hier die Aussage, das war auch die Morgen die Aussage.
Ja.
Darüber müsste es gehen. Jetzt ist aber noch der Witz gerade im Resultat, das was wir jetzt feststellen, kommt doch nicht die Verbesserung der Lebenslage. Jetzt tritt allen eine Klassengesellschaft, und jetzt einigen besser, die fahren dann auch in deutschen Autos rum. Und der Masse geht es schlecht. Jetzt kommt China in die Wirtschaftskrise, in den Sog der Krise, beziehungsweise ist im Rahmen der G20 beteiligt an einem Management des Weltkapitalismus, sieht da seine Verantwortung, macht bei allen Brutalitäten mit, die darüber entscheiden, weltweit, wo müssen Völker hungern, wo müssen sie den Gürtel enger schneiden, wo wird was an wirtschaftlichem Aufschwung zustande gebracht, wie sehen diese Konkurrenzaffären auf. Also diese Zwangsläufigkeit,
ja, aber schauen Sie mal,
soll die Nation gehen.
Ja.
Die wird doch durch das Beispiel
aber
implementiert, und sie ist im Ausgangspunkt.
Nein,
es ist aber auch der Art, das muss ich mal als Rheinländer sagen, ist sie derart verlogen. Wo hätten denn die Kommunisten nach dem Zweiten Weltkrieg was anderes herhaben sollen? Vor 100 Jahren ist hier in der Gegend auch mal ein Manifest einer kommunistischen Partei aufgekommen. Ja. Da steht am Schluss drin, Proletarier aller Länder vereinigt euch.
Ja.
Da steht doch nicht drin, macht eine nationale Emanzipation und seht dann im Rahmen eures nationalen Zwangszusammenschlusses, wie ihr gegenüber anderen besser wegkommt und dann eines Tages eure tollen Ideen realisiert.
Aber merken Sie nicht, dass Ihre Argumentation genau andersrum erst stimmig wird? Sie formulieren im Konjunktiv und ich mit der Geschichte. Tatsache ist, dass es kein einziges Beispiel für Ihr Wolkenkuckucksheim gibt, dass die sozialistischen Revolutionen, die wenigen, die es gegeben hat, diesen nationalen Weg gegangen sind, alle. Und dass wir jetzt die Frage eigentlich rückwärts gar nicht mehr stellen müssen, weil wir sind gar nicht mehr in einer historischen Phase, wo es ein einziges Land gäbe, was in der Situation wäre, in der China 1949 wäre, also mit einer womöglich kommunistischen Partei, die sich jetzt überlegt, ja wie, was für ein Sozialismus, was für ein Kommunismus wollen wir denn hier errichten? Die Geschichte ist historisch erledigt, die ist Vergangenheit, es ist Geschichte. Es ist diesen nationalen Weg gegangen, Punkt aus. Da muss man sozusagen nicht mehr drüber diskutieren. Ich muss auch nicht nachweisen, dass es zwangsnotwendig so laufen musste. Vielleicht nicht, ist mir auch wurscht, aber es ist so gelaufen und zwar überall, ohne Ausnahme. Und jetzt sind wir auf einem neuen Diskursfeld, auf einem neuen Kampffeld.
Ja, aber es geht um die Frage, das ist ein Lehrstück. Was sieht man für Dinge?
Ja, aber dahin, wo die angefangen haben, kommt man nie wieder zurück.
Über die nationale Emanzipation gehen, denn anders ist Sozialismus.
Ja, wer soll sich denn jetzt noch national emanzipieren? Tuvalu. Also, es ist doch zu Ende. Aber ich bitte Sie. Also, das
aber der, also, vielleicht ist aber an der Stelle das ist doch eigentlich ein bisschen grundsätzlicher gemeint. Also, die, das Problem, und davon ist China wirklich nur ein Beispiel, ne? Ist ja gewesen, dass die kommunistische Bewegung sich durch die Bank. Dafür hast du ja vorhin selbst das Beispiel deutsche KP zitiert,
genau.
Ne? Durch die Bank national verstanden haben. Und woher kommt das eigentlich? Darüber müsste man doch mal ein bisschen nochmal nachdenken. Ich habe die These vertreten in dem Buch, es kommt daher, dass die Kritik am Kapitalismus, die in der kommunistischen Arbeiterbewegung vorgeherrscht hat, dass die sich sehr bald verstanden hat als eine Korrektur der Ungerechtigkeit, die die kapitalistische Gesellschaft fürs Proletariat ist. Und wenn man das macht, dann landet man sehr schnell dabei bei der Instanz, die in der Lage ist, einem die fehlenden Rechte sozusagen dadurch zu ersetzen, dass man erstens mit Zulassung der Gewerkschaften, mit Zulassung von Koalitions- und Streikrecht und so weiter, was für die Korrektur dieses ungerechten Zustands tun kann. Ne? Dann ist der positive Bezug auf den Staat, der einem diese Rechte gewährt und einen sozialstaatlich unterstützt, der ist sozusagen das Anknüpfungsmoment für die alten Kapitalismuskritiker gewesen. Das hieß, ja, es ist überhaupt diese Kraft, an die müssen wir uns wenden, und die ist auch in der Lage, wenn sie sich in unserem Sinn einsetzt, was für die Verbesserung unserer Verhältnisse zu tun. Das ist sozusagen der erstmal viel prinzipiellere Staatsidealismus der kommunistischen Bewegung gewesen, und dass so ein Staatsidealismus dann sich so auch noch national geriert, weil er eben dann den jeweiligen Staat, auf den er sich richtet, Erfolg bei seinen Aktionen wünscht. Allerspätestens übrigens, wenn dieser Staat einen Krieg gegen einen anderen Staat führt, dann haben sich alle quasi mit ihrem ganzen sozialen Korrekturprogramm letztendlich einkaufen lassen von ihren jeweiligen Staatsgewalten. Ja, das ist der Nationalismus der gesamten kommunistischen.
Du redest jetzt immer noch von der Sozialdemokratie, also von der Entstehung der kommunistischen, ja. wo sich, also ich bin ja ganz altmodisch und traditionell. Meine Staatstheorie ist von Lenin. Und da habe ich gelernt, der Staat ist Ausdruck eines Klassenverhältnisses. Und die Frage, die sich immer stellt, ist, wer wem. Und natürlich wird der Staat irgendwann verschwinden, aber zunächst einmal brauchen wir ihn. Nicht den gleichen, aber einen. Denn für den Sozialismus braucht man einen Staat, weil der Sozialismus ist Ausdruck eines Klassenverhältnisses. Die neuen Herrschenden, die Proletarier, müssen eine andere Klasse, die ehemals Herrschenden, unterdrücken. Völlig klar. Insofern ich bin kein Anarchist. Ich habe also kein Problem, Staat als eine historische Formation, die wieder verschwinden wird, positiv zu sehen. Und so ähnlich haben das die chinesischen Kommunisten, die ich übrigens selbst auch in mancherlei Hinsicht scharf kritisiere. Es ist ja nicht so, dass ich die historische Notwendigkeit jetzt kritiklos in jedem Detail hinnehme. Ne? Das ist ja wohl klar. Aber ich verstehe, sie haben natürlich in erster Linie die Staatsauffassung von Lenin übernommen. Und natürlich hatten die ein positives Verhältnis zum Staat. Und ihr Staat war China. Und man darf nicht vergessen, es war die Endzeit der kommunistischen Internationale. Das, was Lenin noch erhofft hatte, dass die Oktoberrevolution nur sozusagen quasi ein kleines Vorfeuerwerk, ein Vorschuss war darauf, dass jetzt in den kapitalistischen Zentren die sozialistischen Revolutionen Schlag auf Schlag folgen würden. Die Geschichte war passé. Und es kursierte bereits die Theorie vom Aufbau des Sozialismus in einem Lande, nicht? Die dann unter Stalin entwickelt wurde. Und die war in China natürlich sozusagen brandneu, frisch aus der Druckerpresse aus Russland, auch auf dem Markt. So dass völlig klar war, erstens Staat brauchen wir, das ist was Positives, denn wir haben ja jetzt eine Klassenherrschaft zu errichten, die Klassenherrschaft des Proletariats, in Klammern der Bauern und so weiter. Wir müssen ja die Klassenfeinde unterdrücken, nicht? Und zweitens, mit den Revolutionen in den entwickelten industrialisierten Ländern ist vorerst nicht zu rechnen. Wir müssen den Sozialismus in einem Staat oder in einer kleinen Anzahl von Staaten mit Hilfe der anderen, also der Sowjetunion vor allen Dingen, aufbauen. Insofern war in dieser Situation der Gedanke daran, sich sozusagen daraus zu verabschieden, völlig utopisch. Das war Wolkenkuckucksheim. Also kein vernünftiger chinesischer Politiker, auch kein Marxist, hätte eine Sekunde darauf verschwendet, auf so einen Gedanken. Du schreibst selbst in deinem Buch ja ganz schön der typisch chinesische Pragmatismus. Ne? Sie waren pragmatisch. Sie wussten, wenn wir nicht weggeputzt werden wollen, dann müssen wir uns genau an diese Aufgabe machen.
Ja, ich
Ja, wir haben Aufgaben ja gar nicht verstanden, in dem Sinne, wie du das jetzt sagst, als der Staat als eine vorübergehende Diktatur des Politikers.
Oh doch.
Sondern haben quasi den Staat, den wir positiv bezogen haben, so wie quasi zum Zweck erhoben. Und,
also zumindest.
Dann sehe ich ja auch, oder das ist glaube ich auch das, was Renate in dem Buch ausdrücken wollte, diese Kontinuität zwischen dem, was der Phase des Sozialismus und der Phase des Kapitalismus, dass sie, indem sie den Staat als den Zweck erhoben haben, sich überlegt haben, welche Ökonomie richten wir hier ein und wie die für die Nation am besten ist. Ist das noch ein anderer Begriff von Staat als jetzt dieses historische Übergehende, was man.
Nee, aber das stimmt nicht. Also bis zu seinem Tode 1976 hat Mao in regelmäßiger Unregelmäßigkeit auf allen möglichen Parteiversammlungen, Sitzungen, Tagungen und so weiter, ich kann da unzählige Textbelege anliefern, immer öffentlich gesagt, auf allen Parteiebenen, nicht nur vom ZK, auch vor großen Massenversammlungen, dass unser Ziel die Abschaffung des Staates ist. Also da gibt es unzählige Textbelege. Zumindest auf der ideologischen Ebene bis zu Maos Tod war die Abschaffung des Staates, auch des Staates Volksrepublik China, offizielles Programm. Und das kannte jeder Chinese, der auch nur eine Stunde ML in der Schule besucht hatte, dass die Abschaffung des Staates das Ziel ist. Das hat sich nach dem Tode Maos geändert, aber zumindest in der Ideologie muss ich dir da Unrecht geben. Nein, das war nicht so. Der Staat wurde als ganz offiziell als eine vorübergehende Maßnahme begriffen, die natürlich vorübergehend für chinesische Verhältnisse 100, 200, 300 Jahre sein kann. Das ist für chinesische Verhältnisse ein kurzer Zeitraum. Aber nein, nicht Staat als, zumindest ideologisch, ist der zu Maos Lebzeiten nie als Selbstzweck formuliert worden.
Ist es aber geworden in der Praxis und zumindest ist diese Kritik, eben hieß es doch, was hätten die denn sonst machen sollen nach dem Zweiten Weltkrieg? Haben sich die anderen Programme angeschaut? Jetzt erfährt man auf einmal, ach, dieser Uralt-Karlauer von Marx, na, davon kommt es doch her, das Absterben des Staates. Das ist denen bekannt gewesen. Jetzt ist doch diese Erklärung gerade, das ist doch der Beleg dafür, dass sie das als eine Ideologie genommen haben, dass ihre Praxis aber in etwas anderem bestand, nämlich eine nationale Machtentfaltung zu betreiben und bei dieser nationalen Machtentfaltung das Volk in anderer Weise nützlich einzuspannen, als es vorher gewesen ist. Und diese Maßnahmen, die da ergriffen wurden, haben den Staat, und das betrifft ja die anderen realsozialistischen Länder genauso, die Frage gestellt, was machen wir eigentlich mit dem Indienstnehmen einer Arbeitskraft, wo wir die Privatkapitalisten beseitigt haben, die stellen auch kein Problem mehr dar, die alten Soldaten haben und die Gegenden sind weg. Was machen wir jetzt? Und da hat sich herausgestellt, dass in der Konkurrenz der Staatenwelt, und da haben sie sich ja alle eingebracht, dass es nützlicher ist, auch, also die realsozialistischen Staaten haben sich ja alle eingebracht, dass es nützlicher ist für den Erfolg der nationalen Machtentfaltung, andere Methoden einzusetzen, der Produktion. Und diese anderen Methoden, das stellen sich dann heraus, sind nicht einfach ergänzende Mittel, um etwas zu effektivieren, um den Produktionsprozess ergiebiger zu machen, sondern die stellen einen Bruch her mit Eigentumsverhältnissen, wie sie vorher bestanden, wo der Staat die Gewalt hatte über den gesamten Produktionsprozess. Und aus dieser Frage heraus, so ist es im Ostblock gelaufen, so ist es bei den Chinesen nachher gelaufen, aus diesem Widerspruch heraus hat sich die Führung dafür entschieden, die nationale Sache ganz und gar und hundertprozentig auf ihre Fahnen zu schreiben. Und das macht sie heute und das Ergebnis, da kann man besichtigen, ich glaube, da ist ja auch gar nicht der Dissens. Der Dissens besteht darin, dass gerade das Lehrstück China jetzt dafür hergenommen wird, dass man diesen Weg über den nationalen Fortschritt gehen muss. Bei uns wird das natürlich nicht heißen, neue nationale Fragen gegenüber einer Fremdherrschaft aufmachen, die gibt es ja nicht.
Wieso gehen muss? Wir sind dir doch schon längst zu Ende gegangen. Nein, du bringst doch lauter Sachen kunterbunt durcheinander. die Sache ist entschieden, die ist erledigt, es hat sich so entwickelt. Für uns stellt sich die Frage doch nicht, Deutschland ist doch längst den nationalen Weg gegangen. Es geht doch darum, dass wir gesehen haben, dass die historischen Wege zum entwickelten Kapitalismus etwas unterschiedlich waren, dass sie aber letztlich in der Form der Nationalstaaten auftraten. Mao hat natürlich Leninstaat und Revolution gekannt und in der Form gab es für ihn ein Absterben des Staates, aber nach seiner vollen Ausentwicklung. Und natürlich war die Klassenherrschaft erstmal das Vordringliche, die Errichtung und Festigung einer Klassenherrschaft im Bündnis mit der Sowjetunion gegen den Imperialismus, der ja auf der Welt noch kursierte. Und es war völlig klar, dass jegliche Maßnahme, die jetzt 1949 zu dem Zeitpunkt das Absterben des Staates in Angriff genommen hätte, Selbstmord gewesen wäre. Da hätte man sich gleich erschießen können. Und das haben die chinesischen Kommunisten nicht gewollt. Deswegen haben sie aus meiner Sicht auch das Richtige gemacht. Das Programm der nationalen Stärkung Chinas war aus meiner Sicht richtig. Das war nicht nur historisch zwangsnotwendig, sogar richtig. So, dass am Schluss der Kapitalismus dabei rausgekommen ist, das ist historisch aus meiner Sicht offenbar zwangsnotwendig. Das habe ich aber auch erst über die Zeit gelernt. An die Theorie des Sozialismus in einem Land glaube ich eben schon Jahrzehnte jetzt nicht mehr. Die Entwicklung zu überspringen, hat die Geschichte uns gelehrt, die Entwicklung, Ausentwicklung eines Kapitalismus zu überspringen, aus einem feudalen Stadium in ein sozialistisches zu springen, geht offenbar nicht oder vielleicht geht sie irgendwo in der Utopie, aber in der historischen Realität auf dieser Erde mit realen Menschen aus Fleisch und Blut hat sie nicht stattgefunden. Geht sie nicht. Und jetzt sind wir doch dahinter. Die Geschichte hat sich erledigt. Das können wir jetzt historisch betrachten. Aber überall auf diesem Erdball sind wir jetzt dahinter. Wir können uns darüber natürlich lange streiten, ob irgendwas hätte anders laufen können. Meine Meinung kennen Sie nun. Aber jetzt sind wir dahinter. Ja, das haben Sie aber doch ja auch gemerkt. Ich trete doch jetzt nicht für die Stärkung irgendeines Nationalstaats auf dieser Welt ein. Das habe ich doch nicht getan.
Für eine bessere BRD, die mit
einem Also erstens bin ich nicht Mitglied der Linkspartei. Ich stehe dem äußersten linken Flügel der Linkspartei von fern links nahe, um es mal so zu sagen. Ja? Aber ich identifiziere mich damit nicht besonders. Aber natürlich denke ich, dass eine der Kampfformen in der BRD auch die parlamentarische sein kann. Schauen Sie auf die Website der Bildungsgemeinschaft Salz, was wir so treiben.
Nicht? Also das wäre ja Thema für einen anderen Dialog. Vielleicht machen wir mal so eine Veranstaltung, aber da würde ich mal sagen, das führt jetzt, glaube ich, da würde wirklich etwas zu weit führen.
Ja, und ich möchte nochmal zurückkommen zur Ökonomie. Da gebe ich Ihnen ja recht, dass die Sachen mit dem nationalen Ausrichten, das ist gelaufen. Ja. Okay. Aber Sie haben selbst gesagt, es gibt chinesische Professoren, die die Kritik der KP kritisieren. Und zwar habe ich eine Kritik im Kopf, die ungefähr so ging, dass er sagte, bei uns im Land geht es eben nicht um die Leute, um deren Wohlergehen, sondern davon wird abgesehen. Und genau das ist ja der Punkt. Sie stehen auf und sagen, ich bewundere, wie sich China im Reigen der kapitalistischen Länder durchsetzt. Ich bestaune die Erfolge, die sie dort.
Genau.
Renate weist schlicht darauf hin, in dem Land läuft was schief, weil der Zweck der Veranstaltung nicht, um es wiederholt zu sagen, das Wohlergehen der Menschen ist, sondern ein starkes China. Und dafür werden die Leute instrumentalisiert und verschlissen. Und das hat der Professor gesagt. Das wissen wir. Statt in der Peking-Rundschau.
Wann? In welchem Jahr?
Vor 3 Jahren circa. Kannst du aber auch
so. Ja. Nein, ich meine, es gibt viele chinesische Professoren, die viel sagen. Außerdem hat er ja recht mit dieser Äußerung. Es geht in der chinesischen Politik relativ wenig um Menschen, sagen wir mal, wenn wir in der heutigen chinesischen Politik. Wenn wir allerdings mal konkret sind beim jetzigen Führungsduo Hu Jintao und Wen Jiabao, muss man sagen, dass die einen sehr großen Rückhalt in der chinesischen Bevölkerung haben. Also ich war letztes Jahr etwas länger in China und habe mit vielen Leuten gesprochen, so vom Taxifahrer bis zum Bäuerlein, und ich würde mal tippen, die würden in freien und geheimen Wahlen, wenn sie direkt gewählt würden, diese beiden Personen mit überwältigender Mehrheit gewählt, mit einer größeren als Christian Wulff hatte. In der Kommunistischen Partei Chinas gibt es zurzeit sehr heftige Linienkämpfe. Hu Jintao und Wen Jiabao, die jetzigen Chefs, gelten dort als Linke.
weil sie in den letzten Jahren bestimmte Sozialreformen eingeführt haben, die Lage der Wanderarbeiter verbessert haben und mehr Kapital aus Land geschafft haben, also Kaufkraft aus dem Land stärken wollen. Das kommt übrigens am Rande bei dir auch schon vor. Die gelten also parteiintern als Linke und werden von Vertretern des harten Deng Xiaoping-Reformkurses, also der harten Kapitalisten, wenn Sie so wollen, werden Mönchabau und Fu Jintao bekämpft. Sozusagen hinter den Kulissen laufen in der KP Chinas da zurzeit die heftigsten Messerstechereien. Insofern, es geht hin und wieder auch mal durchaus um Menschen. Aber im Großen und Ganzen haben Sie natürlich recht, das Interesse des Staates steht im Vordergrund. Aber wissen Sie, ich bestaune auch Errungenschaften der USA. Ich freue mich auch, wenn es den Menschen gelingt, auf dem Mond zu landen. Ich habe nicht so ein verkrampftes Verhältnis zu Kapitalismus und Imperialismus. Ich lehne die völlig ab und bekämpfe die politisch. Aber ich kann mich auch über menschliche Errungenschaften freuen. Und Sie werden es nicht glauben, die übergroße Mehrheit der Chinesen, auch die ärmsten Chinesen, die ärmsten der armen Chinesen, die unter diesem System leiden, waren wahnsinnig stolz auf die Olympischen Spiele. Das kann man sicherlich kritisieren. Nationalgefühl ist natürlich immer etwas, ne? Etwas sehr Problematisches. Aber man
so bitte? Funktioniert doch Herrschaft.
Jetzt ist mal ein Vorschlag. Sie sagen immer, man könnte alles irgendwie kritisieren. Und kritisieren andere dafür, dass sie den Konjunktiv glauben.
Ja.
Bei Ihnen sehe ich auch ein bisschen Widerlichkeit im Gedanken vorliegen, weil Sie immer sagen, was man alles kritisieren könnte,
ja.
Aber sich dann eigentlich
nö, ich drücke mich da nicht, aber wir haben hier begrenzte Redezeiten. Also da kann man zum Beispiel daran kritisieren, dass speziell die Olympischen Spiele vom chinesischen Staat natürlich für eine nationalistische Kampagne benutzt worden sind. Das heißt, dass es da diesen Aspekt einer Propaganda gab und dass natürlich generell aus der Sicht der Herrschenden die Stärkung von Nationalismus in der eigenen Bevölkerung ein gutes Mittel ist, Widerstand zumindest zu verringern und soziale Konflikte zu überspielen. Aber andererseits musste ich eben einfach empirisch feststellen, dass viele Chinesen ganz unabhängig davon stolz sind, auch, weil sie das auch als ihre Leistung empfinden. Auf den der Zustand, in dem sich das Land im Moment empfindet, Renate hat es ja eben schon dargestellt, wie das ist, dass ein Großteil der Bevölkerung ja eher das bejaht, eher dahinter steht, und so empfinden sehr viele Chinesen diesen Zustand nicht nur als gut, sondern auch als ihr eigenes Werk, als Produkt ihrer Arbeit, auch wenn es ausgebeutete und entfremdete Arbeit war. Und insofern ist das ein dialektisches Verhältnis verschiedener Kräfte. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, scheiß Olympische Spiele, und wenn ich zum Beispiel vor der chinesischen Öffentlichkeit Fu Jintao und Wenjiabao angreifen würde, da würde ich nie und nimmer eine politische Bewegung mit Rückhalt hinbekommen, weder unter Arbeitern noch unter Bauern. Einfach weil sie dort sagen, die sind okay, da stehen wir politisch dahinter. Und auf unser Land lassen wir schon mal gleich gar nichts kommen. Das heißt, also für mich ist Politik immer etwas, was in der Realität ansetzt, mit den realen Menschen.
Ja, und, aber das ist jetzt so eine Behauptung, die einfach im Raum steht, und kann ich überhaupt nichts anfangen.
Jo.
Weil das ist gar kein Argument. Nochmal historisch war es so und so. Ich wollte vorhin schon mal dazwischen gehen, aber Sie haben das eigentlich ganz gut beantwortet. Das ist ja eigentlich, brauchst gar nichts kritisieren, was mal gelaufen ist. Also das finde ich derartig daneben. Da brauche ich keinen Mensch nachzudenken. Marx wäre noch nie auf seine Theorien gekommen. Also, das ist für mich ein ganz merkwürdiger Ansatz.
Nö, das habe ich ja nicht gesagt, dass man gar nichts kritisieren soll, was mal gelaufen ist. Aber
das schnellste Argument gegen unser Wolfen Kuckucks oder gegen Mainz, zu sagen, es ist doch historisch so
gelaufen. Ja, aber da ist, ich habe gesagt, es ist historisch so gelaufen, aber ich habe nicht gesagt, dass man nichts an dem, was gelaufen ist, kritisieren kann. So, meinen Sie denn, ich habe keine Kritik am großen Sprung oder so? Aber woran ich tatsächlich keine Kritik habe, und das unterscheidet mich in starkem Maße von Ihnen, ist die Entscheidung für den nationalen Aufbau Chinas 49. Daran habe ich tatsächlich auch historisch keine Kritik. Also da unterscheiden wir uns prinzipiell. Ja, in der Tat. Daran habe ich historisch keine Kritik.
Weil das wird ja identifiziert mit Sozialismus. Sozialismus ist was, das weiß keiner genau, außer dass es eine starke Mission ist. Ja. Insofern habe ich eben einen kleinen Schlenker gemacht zur Linkspartei, das sollte jetzt keine persönliche
Einstellung
mehr sein. Aber das ist die Hauptsache, es ist eine Partei, die sagt, wir sind sozialistisch und die mischt mit und dann macht Deutschland Kriege auf aller Welt und ist Exportweltmeister, aber es gibt eine, die dem das Gütesiegel irgendwo gedrungen, muss sie was mitmachen. Insofern wollte ich das etwas einordnen in eine Logik, die man von der Linkspartei kennt, dass man bei allem beim Mindestlohn und bei den schäbigsten Dingen mitmachen muss, weil man sagt, naja, es ist immer so, das ist das, was, das sind die realen Tendenzen und die Hauptsache ist einer dabei, na, der das sozialistische Etikett hat. Und diese Notwendigkeitsüberlegung, das wurde vom Podium der Mutgeist noch mit dem, der kann ich explizit. Mich hätte das gefreut, vor 500 Jahren hätte der Thomas Münzer diese Pfaffen und Fürsten weggejagt. Und da wäre schon die Revolution gewesen, die hätten nicht mehr das Wehrprodukt für die gemacht, die es verfuttern, sondern hätten sich selber an
Dann würden gemacht. Wir jetzt wahrscheinlich noch im Mittelalter leben.
Meine Meinung. Weiß es ja, dass es nicht ging. Ne?
Ja.
Und Sie ja wahrscheinlich auch.
Natürlich.
Das ging dann erst später.
Nein, natürlich nicht. Das habe ich auch nicht gesagt, dass das okay ist. Aber das sagt etwas darüber aus, wo man mit politischen Veränderungen und heutiger politischer Arbeit ansetzen kann und wo nicht. Aber natürlich finde ich das nicht okay. Ich finde Nationalismus generell falsch.
Ja, was soll ich sagen? Gegenrede. Gegenrede. Eine, wenn ich... Also, das ist aber auch mehr angehört.
Ja.
Hierzulande gibt es zurzeit auch ein massenhaftes Nationalbewusstsein. Ein Patriotismus, das ist das Sauhaus.
Ne? Ja, genau.
Was ganz Deutschland ist stolz auf seine Fußballnationalmannschaft.
Genau.
Ja, was sagst du da dazu? Da ziehst du auch deinen Hut vor lauter Respekt, sagt, das kann man nicht
kritisieren,
weil das trifft man massenhaft an. Diese Logik hast du vorher in Bezug auf den Patriotismus, den offensichtlich auch ein Großteil des chinesischen Volkes gegenüber den Olympischen Spielen in China damals an den Tag gelegt hat, hast du gesagt, das kann man doch nicht
einfach... Na gut, das löst sich dialektisch darin auf, dass ich der Linkspartei nahestehe. Das erklärt das doch. Ich habe keine schwarz-rot-goldene Fahne irgendwo hängen, ich kritisiere das auch, aber die Leute, die das tun, verachte ich nicht und denen nähere ich mich auch politisch.
Das war auch nicht der Vorschlag, die zu verachten, sondern sie zu kritisieren, dass sie Fehler machen. Und dann soll man ihnen mal den Fehler, Patriotismus soll man ihnen sagen,
ja, na klar.
Nicht den Hut vorziehen, wenn man feststellt, meine Güte,
die Leute
sind leider massenhaft patriotisch, ja. Da kritisiert man
es. Entschuldigung. Ja, aber du bringst da unterschiedliche Sachen durcheinander. Den Hut habe ich vor den Leistungen gezogen und nicht vor den Leuten. In den Diskussionen mit meinen chinesischen Freunden, unter denen es patriotisch oder nationalistisch Gesinnte, aber auch durchaus antinationalistisch Gesinnte gibt, kritisiere ich natürlich deren Nationalismus, selbstverständlich. Das kann man im persönlichen Gespräch und dann kommt auch was an von den Ideen. Und naja, wir haben hier begrenzte Zeit und begrenzte Diskussionsbeiträge. Jetzt kommen wir doch in der Diskussion darauf. Ich kann doch nicht immer in einem Satz schon alles sagen, was in einem dicken Buch steht. Ne, das geht ja nicht. Also, natürlich kritisiere ich das. Mein Stolz und Bewunderung habe ich für Leistungen erklärt, die China erbracht hat, weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass die Entscheidung für den Aufbau eines starken Nationalstaats 1949 die richtige war. Und das ist die Konsequenz daraus. Das ist Ihnen jetzt gelungen. Sie sind jetzt sozusagen eine kapitalistische Nation unter vielen, aber Sie werden nicht mehr getreten und angespuckt, sondern Sie sind jetzt gleichberechtigt. Und wenn Sie einer tritt und anspuckt, wie auf der Frankfurter Buchmesse neulich, dann finde ich das toll, wie die Chinesen jetzt reagieren. Es ist jetzt auf Augenhöhe mit den anderen kapitalistischen Ländern. Und das ist doch sozusagen, jetzt eröffnet sich ein neues Kampf- und Diskursfeld. Das ist doch gut. Ja. Möchten wir die denn weiter als Kolonialopfer?
Ja. Muss man vorstellen,
genau.
Bis zur Revolution, da war das ein Land, wo die Leute als Sklaven gearbeitet haben. So, dann haben sie eine Revolution gemacht, und zwar gegen die Japaner. Die Japaner hatten das Land besetzt, vollkommen. Ja? Und davor hatten Kaiser geherrscht, da waren sie Sklaven. So, dann haben die Revolution gemacht, mit ihren vielen Fehlern. Hat das auch alles verfolgt. Mit ihren vielen Fehlern. Genauso übrigens in der Sowjetunion, in allen sozialistischen Staaten sind Menschen massenhaft ungerecht behandelt worden, sind Menschen massenhaft gezwungen worden in die Arbeit und. Das ist alles scheiße, ne? Kann man so sagen, das sagte er auch. So, auch
falscher Nationalismus ist nicht richtig. Übrigens haben die chinesischen Kommunisten in der Zeit, als der Sozialismus da noch war, immer die falschen Nationalisten
gewählt.
Also es gab in der ganzen Zeit über Leute, die gesagt haben, wir wollen den Nationalismus vor den Sozialismus stellen. Wir wollen aus China, aus der Volksrepublik China, eine Vorherrschaft haben. Ja. Und was gut war, das Gute war, dass man versucht hat, aus dieser Sklaverei ein anderes Verhältnis zu machen. Und das ist auch besser geworden. Es gab viele Sachen, die schlecht waren, aber es ist besser geworden. Und wenn man heute anguckt, China wäre nicht in dem Maße eine unabhängige Nationalökonomie geworden, wenn man nicht diesen sozialistischen Weg mit den vielen Fehlern gemacht hätte, dann wäre China heute von ausländischen Mächten beherrscht und internationalem Kapital, so wie Indien oder sowas. Ne? Und in Indien gibt es übrigens auch einen Nationalismus.
Ich möchte eigentlich sagen, Kompetenz ist da nicht weiter darüber nachzudenken, das ist eine tolle Leistung und wir bewundern das.
Nein, bewundern ist ein Wort, was überhaupt kacke ist. Bewundern überhaupt
nicht. Jetzt hast du, sind die chinesischen Proletarier von heute sind keine Sklaven mehr. Und heißt das jetzt den modernen, aktuellen chinesischen Staat als eine historische Leistung zugute?
Das ist Fakt. So. Unsere historische Leistung, das weiß ich
nicht. Ja, was ist Fakt? Jetzt überlegen wir, was ist der erste Renato, der einige Ausführungen dazu gemacht hat, wie der chinesische Staat heute geschaffen ist, welche Zwecke er. Also
vom größten Kunden.
Dass er unter anderem darum konkurriert, ja. Ein möglichst mächtiger Staat in Konkurrenz zu anderen kapitalistischen Staaten.
Auch das ist sein.
Ne? Und dass er sich eine Produktionsweise zugelegt hat, die danach verlangt, dass er nach außen eine möglichst große Machtentfaltung hinbekommt, damit er ein möglichst großes kapitalistisches Wirtschaftswachstum in seinem Land organisiert bekommen. Ne?
Umgedreht.
Jetzt plädierst du dafür, dass das der einzige Schluss ist, den man eigentlich als
Regierer für eine neue Revolution in China, so wie in allen anderen Ländern auch. Ich bin selber Arbeiter. Ich habe schon bei Gründen auch von Deutschland Fließband geschuftet, ne? Motoren zusammengebaut und da waren Schmerztabletten in den Schraubenkästen. Mir braucht keiner zu sagen, was Unterdrückung und Ausbeutung ist. Verstehst du? Ich weiß, wie es ist. Ja? Und, mein Vater hat am Hochofen Kohle geschüttet und mein Opa hat im Steinbruch gearbeitet und hinterher in der Zuckerfabrik. Ne? Also meine Familie ist durchgehend durch die Arbeit gegangen. So, und dieser, ja genau, aber ich will nur sagen, dass ich nicht dazugehöre zu den Leuten, irgendwie, denen das Geld irgendwie bei dem Bund in den Rachen geworfen war. So, und diese Befreiung, die versuchen wir jetzt international, denke ich mir, ne? Und wir sind jetzt international auf dem Punkt, wo wir kurz davor stehen, dass uns noch idealer ausrocken können als jemals zuvor, ne? Weil Massenvernichtungsmittel gibt es heute nicht in jeder Form, das weiß auch jeder, biologische, chemische, ne? Und mittlerweile ist das die Produktion zu einer Vernichtung der Weltbevölkerung geworden. Wir brauchen jetzt nur die ganze Ölindustrie angucken, da wissen wir schon, wir können uns im Grunde genommen jede Minute ausrechnen, warum wir mit China verrechnen. Ne? Das ist nämlich nicht nur im Golf von Mexiko so, sondern auch in der Nordsee. Ja, also Revolution, Kriege verhindern, indem wir unsere eigene Herrschaften da von der Rüstung weggehen, dass wir nicht sagen, wir wollen jetzt noch mehr sparen hier außerhalb von Köln, 12% überall, sondern wir wollen das Geld haben, was hier in Deutschland für die Rüstung und für den Krieg ausgegeben wird und das in jedem Land. Ja, lass uns doch die Revolution machen. Lass uns doch.
Wenn es so einfach wäre.
Unser Mehrwert, unser Produkt, dass wir das nutzen können. Und genauso in China, in Russland, egal. Und Venezuela ist kein Wert des 21. Jahrhundertsozialismus. Das ist ein ehemaliger Offizier, der versucht, einen national unabhängigen demokratischen Weg vielleicht zu gehen.
Ich hatte den Reinhard Schmidt, die einfach zu beschreiben. Eigentlich nur, das ist das, was ich. diesen chinesischen Weg, den der chinesische Staat gegangen ist, dass man sich doch deshalb nicht damit schönredet, dass man sagt, das, was man jetzt vorfindet, dass der sowas abgeschafft hat, wie Sklavenarbeit beispielsweise, wie er sich vorgefunden hat, als die Revolution stattgefunden hat. Dass man darüber nicht mehr hinschaut, was hat er denn eigentlich gemacht, für welchen Zweck hat er eigentlich seine Gesellschaft, seine neue Gesellschaft eingerichtet und sein Volk organisiert. Er hat nämlich ein anderes Benutzungsverhältnis.
Du siehst aber das Volk als passives an, das Volk ist aktiv. Auch in der schlimmsten Diktatur, auch in der schlimmsten Diktatur, auch im Faschismus hier in Deutschland als Volk aktiv.
Das hat immer gekämpft. Ich würde auch gerne mal kurz was sagen. Also gar nicht gegen deine falschen Forderungen, aber die Lagebeschreibung, also allein dieses Ding, vor der Revolution waren die Chinesen Sklaven und jetzt können sie auf der Frankfurter Buchmesse auf einer Augenhöhe mit Franzosen.
Das war ich.
Ja, das ist eine Verschiebung. Früher waren auch nicht alle Chinesen Sklaven. Das war ja wohl irgendwie eine Klassengesellschaft. Diese kleine Unterscheidung finde ich ganz schön wichtig, wenn man nämlich gerade darüber redet, zu sagen, früher waren sie Sklaven, jetzt sind sie auf einer Augenhöhe. Als Chinesen ja, in ihrer sozialen Lage überhaupt nicht. Und das waren sie auch früher nicht. Und das würde ich genau als den Fehler dieser kommunistischen Partei beschreiben. Sie haben ihrem Volk, ihrer Nation viel Ehre eingebracht. Und das war genau in dem Sinn das Motiv, für das du offenbar immer noch viel übrig hast, zu sagen, auf einer Augenhöhe, man muss nicht mehr mit gesenktem Kopf vor denen stehen. Aber als was denn? Als Chinese oder als Arbeiter? Das ist wohl eine politische entscheidende Frage.
Für mich ist nur die Frage, ist China ein neokolonial beherrschtes Land gewesen in den Jahren oder nicht? Und das war es nicht. Das war es.
Aber also man könnte doch an der Stelle auch mal ein bisschen erschrecken, wenn man jetzt feststellt, das ist jetzt das Ergebnis. Der Staat China ist jetzt wirklich auf gleicher Augenhöhe mit den etablierten Weltmächten angekommen. Ne? Sein Volk kann stolz auf ihn sein. Es ist sogar ganz aus dem Häuschen, wenn bei ihm eine Olympiade abgehalten wird.
So, ja. Macht eine Revolution.
Denn Moment, also.
Dann, von wem stolz?
Ich wollte
dann lass sie doch mal ausreden.
Wollte jetzt eigentlich weiterführen. Das ist tatsächlich das Ergebnis von 60 Jahren Revolution. Das ist das Ergebnis, 60 Jahre hat man Sozialismus in dieser Republik eingeführt. Wenn es dafür getaugt hat, dann ist das ein bitteres Ergebnis.
Ich mag ja Franz. Und Franz scheißt auf den Staat. Egal ob auf den chinesischen, auf den sowjetischen oder auf den deutschen Staat. Wir scheißen auf den Staat. Und zwar vor 300 Jahren und jetzt und in 50 Jahren auch noch. Wir scheißen auf den Staat.
Aber damit ist halt leider nicht getan.
Ich wollte dafür eigentlich noch plädieren, wenn man das jetzt feststellt, das ist jetzt das Ergebnis von 60 Jahren sozialistischer Volksrepublik, dann wirft das rückwärts nochmal ein wirklich ganz schlechtes Licht darauf, was man unter diesem Sozialismus offenbar verstanden hat. Wirklich ein Emanzipationsprogramm für die chinesische Nation. So, hat den Leuten in den 30 Jahren der sozialistischen Etappe natürlich einerseits eine ganze Menge an materiellen Fortschritt und Zivilisierung eingebracht, aber auch jede Menge an Inanspruchnahme und zwar zunehmend für ein Staatsprogramm, das was anderes im Sinne gehabt hat, als sich bloß um ihre Interessen zu kümmern. Das ist immer so bei einem Staatsprogramm, sonst wäre es nämlich gar kein Staatsprogramm. Genau. Und dass dafür auch eine gehörige Portion an Gewalt und an Dummheit im Programm gehabt hat. Dann hat man 30 Jahre Kapitalismus gemacht und stellt jetzt am Ende fest, damit ist der Nation jetzt noch ein ganz toller Aufstieg gelungen. Sie befindet sich jetzt wirklich im Konzert der wichtigen Weltmächte. Ja, darauf kann ihr Volk stolz sein. Ne? Das ist doch sofort, wenn man es mal so nimmt, eine einzige Kritik am Volk. ganz offensichtlich eine Stellung, die die eigenen Interessen sehr gekonnt von den Interessen der Nation trennt. Und das ist doch wohl wirklich Anlass dazu, an der Stelle mal einzuhaken und den Leuten, die dann stolz sind auf ihr Land, zu sagen, merkt ihr eigentlich, wie blöd es eigentlich vom Standpunkt eurer eigenen Interessen aus ist. Ihr seid stolz auf ein Land, was bei euch diese Verhältnisse, die ich ganz am Anfang beschrieben habe, eingerichtet hat. Und die Verhältnisse, die sind gemessen an dem, was dieses Land inzwischen an Produktivkräften in petto hat, aber wirklich sowas von unbefriedigend. Und die haben eine Sorte von Gegensätzlichkeit und Konkurrenz in dem Land auf die Tagesordnung gesetzt. Das kann man doch auch einfach von dieser Ecke mal alles als überhaupt nicht in eurem Interesse kritisieren. Und dieses Auseinandertreten, euer Interesse und das sich aber stark machen dafür, dass genau damit, mit dem Schaden ihrer Leute, eine Nation was wird. Ja, das ist doch der Punkt, den man da anzugreifen hat. Da würde ich mich nicht irgendwie damit zufrieden geben, zu sagen, ja, das, was geworden ist auf der Welt, und auch wenn es dann eine starke Nation geworden ist, ja, was will man denn da eigentlich noch sagen? Das ist ja dann offensichtlich das Urteil und die Notwendigkeit der Geschichte. Ja, das finde ich einfach billig, das Argument. Alles auf der Welt ist geworden, sonst würden wir uns gar nicht damit befassen. Ja, ist denn das, dass es das gibt, jetzt auch schon der gute Grund dafür, dass es da ist? Finde ich nicht.
Bevor du antwortest, Ingo, erlaube ich mir eine kurze inhaltliche Zwischenbemerkung. Ich habe mir bei der Lektüre deines Buches, das ich ja auch rezensieren werde, ein Kürzel an vielen, vielen Stellen an den Rand gemacht. Dieses Kürzel heißt KV. Ich habe gemeint, ist damit Kritik, Vergleich. Überall da, wo du in deinem Buch die politische Herrschaft in China kritisierst und analysierst, wie diese Herrschaft funktioniert, machst du die Parallele, und zwar die substanzielle Parallele auf, dazu, wie politische Herrschaft in westlichen Nationen funktioniert. Und zwar durchgängig. Man kann Ihr Buch gewissermaßen lesen als eine Grundsatzkritik an der demokratischen Form von Herrschaft. Und das ist nun mal bei der Gruppe Gegeninformation, die, sagen wir mal, sich auf den Gegenstandpunkt, der liegt ja auch aus, ganz offensichtlich bezieht. Das ist ja unsere Kritik an demokratischer Herrschaft. Dass es vielleicht die perfekteste Herrschaftsform überhaupt ist, die sich nämlich der Zustimmung größter Teile der Bevölkerung bedient. Sie instrumentalisiert, indem die Leute ihr Wahlkreuzchen machen, bestimmen sie nichts, aber auch gar nichts inhaltlich. Aber sie stimmen schon mal diesem System zu, das ganz wesentlich die Delegation ihres politischen Willens an Repräsentanten, darum heißt ja repräsentative Demokratie, beinhaltet. Und Meinungsfreiheit heißt ja gar nichts anderes, als dass die Meinung, die dann geäußert wird, überhaupt nichts, aber auch gar nichts zu besagen, geschweige denn praktisch und in Konsequenzen zu bedeuten hat. Und das machst du wirklich mit Akribie, aber mit einer von der Sache her gebotenen Akribie, diese ständige Parallele, wie funktioniert politische Herrschaft in der Volksrepublik China, wo der Staat natürlich bestimmt ist durch eine kommunistisch sich immer noch nennende Elite, kommunistische Partei, und wie funktioniert politische Herrschaft nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch überhaupt in westlichen Ländern, in den USA, in den demokratischen Staaten. Und dann wird die Differenz übrigens in dieser Betrachtungsweise erstaunlich gering zwischen diesen beiden Formen politischer Herrschaft. Die sind dann eben nur noch Formen, aber substanziell laufen sie auch selber hinaus, und Nationalismus ist in beiden Fällen natürlich. Ja. Wir kommen sowieso, wir haben den Saal bis 11, also aber.
Ja, vielleicht, weil ich mich jetzt ein bisschen angesprochen gefühlt habe, mache ich noch ein abschließendes Statement, und dann gehen wir ein Trinken. Also ich denke, in vielen Detailfragen sind wir im Prinzip einer Meinung. Wir sind vielleicht in den Wertungen etwas anders oder wenn nicht die etwas unterschiedlich oder vielleicht darin, ich verstehe, also ich lese weder den Gegenstandpunkt regelmäßig, ne, noch ansonsten diese Publikation regelmäßig, aber mir scheint ein wesentlicher Unterschied zu sein, ich begreife die kapitalistische Gesellschaft auch in der jetzt gerade von Ulrich beschriebenen Form der repräsentativen Demokratie und auch den Kapitalismus als einen gigantischen historischen Fortschritt, als etwas zunächst Positives. Und diese historische, positive Aufgabe wurde in China aufgrund der besonderen historischen Umstände von der KP wahrgenommen und realisiert. Und sie hat auf dem Wege dieser Arbeit auch viele Fehler gemacht, aber sie hat es im Wesentlichen gut gemacht. Das Ergebnis, was jetzt da ist, ist aus meiner Sicht eine historische Zwangsläufigkeit. Es ist eine historische Paradoxie, dass es unter Führung einer kommunistischen Partei gemacht wurde, einer Partei, die sich kommunistisch nennt. Aber ich kann darin, dass sozusagen China ein den USA und den europäischen kapitalistischen Nationen ebenbürtiger kapitalistischer Staat wird, nichts Schlechtes erkennen. Tut mir leid. Für mich kann ich nicht. Nein, ich kann das nur begrüßen. Denn das schafft die Grundlage für Sozialismus. Denn nur sozusagen die Selbstaufhebung dann des Kapitalismus kann den Sozialismus bilden. Insofern ist die chinesische Geschichte der Volksrepublik China jetzt von 1949 bis heute für mich keine Enttäuschung, weil ich da nie die Hoffnung da reingesetzt habe, außer vielleicht mal, als ich noch ganz grün hinter den Ohren war in der frühmaoistischen Zeit, und dann aber auch schon, als ich dazu kam, waren ja die frühen 70er schon vorbei, also dann auch schon als etwas Vergangenes, aber jedenfalls im reiferen politischen Alter nicht mehr. Insofern finde ich das ganz spannend, was hier diskutiert wird. Ich fand auch die ökonomischen Analysen, soweit ich sie verstanden habe, in Renates Buch ganz klasse, vor allen Dingen der Planwirtschaft und dem Problem mit Preis, der Waren in der Planwirtschaft. Ich habe mich köstlich amüsiert, weil ich kenne das zum Teil aus chinesischen Fabriken. Genauso läuft das nämlich. Wie steigere ich dann die Produktivität, indem ich sozusagen an der Qualität spare? Ne? Also als es noch Planwirtschaft gab, sage ich mal. Ganz herrlich. Also ich fand das ganz ganz positiv. Aber ich langsam dämmert mir, was hier so politisch vorgeht und so weiter. Es ist nicht mein Ding. Ich stehe woanders. Ne? Also ich bin da in der Dritten Internationalen und der Geschichte verwurzelt und kann also nicht mehr dazu sagen, als das, was ich gerade gesagt habe. Das ist für mich eine positive Entwicklung und die kann positiv weitergehen in eine sozialistische und später kommunistische Zukunft.
Gut, diese Gegensätze werden wir heute sicher nicht mehr überbrücken. Und ich möchte einfach noch darauf hinweisen, hier liegt eine Liste aus, wo man sich mit seiner... Wie? Nächsten Donnerstag treffen wir uns wieder um 20 Uhr drüben im Clubraum. Stimmt es? Ja. Im Clubraum, der ist auf der anderen Seite. Wir treffen uns überhaupt immer donnerstags um 20 Uhr hier, den Autor fällt mal aus, wegen Ferien, Sommerpause und so weiter. Am nächsten Donnerstag treffen wir uns dann noch. In Bonn immer 19 Uhr im Buchladen Lösterbro mit am Mittwoch. Und man kann sich da in den E-Mail-Verteiler eintragen, man kann aber auch nicht einfach zu einem dieser Termine da mal kommen. Die größeren Veranstaltungen, die heute, die also jetzt für eine breitere, die eine breitere Öffentlichkeit ansprechen sollen, die werden auch immer im Programm der Feuerwache, ist ja auch in Schriftform hier ausliegend angekündigt. Ja, und ich danke nochmal ganz herzlich den beiden Kontrahenten. Und ich danke euch. Ich danke euch für euer Kommen und eure rege Beteiligung an dieser Diskussion. Und jetzt können wir ja uns noch einen trinken.
Danke dir.